redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe von Dr. Vrindheit und zwar 2016 Volumen 2 mit Alexandra Tobor
und Holger Klein.
So, dann wollen wir mal.
Heute Volumen 2 ist gut.
Ja, heute wieder eine dieser Sendungen, die im Wesentlichen daraus besteht, dass Alexandra Tobor alte Bravo Dr. Sommer Probleme rausgesucht hat. Hast du diesmal? Nee, hast du nicht, sehe ich gerade. Dazu geschrieben, aus welchem Jahr die sind.
Nein, natürlich nicht, denn das ist ja das Wichtige. Nicht, dass die Leute denken, wir wären jetzt hier so eine Wegwerfsendung geworden aus der genau. Aus der Retorte, weißt du? Nein, so sind wir nicht. Nein, ich habe keine neuen Fragen ausgesucht, sondern ich habe lediglich die Fragen dir nochmal geschickt, die wir beim Dr. Sommer Spezial 2016 Volumen 1 nicht behandelt haben, ja. Weil wir nämlich zu wenig Zeit hatten.
Ah, oh. Ja, jetzt verstehe ich. Ja, nee, dann. Dann einfach so. Wollen wir direkt anfangen oder haben wir noch irgendwie was
nein.
Lustiges zu erzählen?
Nein. Ich habe ganz viel Lustiges zu erzählen.
So nicht!
Also, in der ersten Folge hatte ich zwei Feiglinge auf dem Tisch.
Ja.
Heute habe ich auch was mitgebracht.
Bist du wieder einen am Zwitschern, am frühen Morgen schon? Wir zeichnen hier am frühen Morgen auf.
Nein, ich bin am Knistern.
Am Knistern.
Ich habe hier, Saufen war ja das Thema des ersten Teils. Jetzt wird das Thema sein Süßigkeiten. Jetzt zwar nicht in den Fragen, aber ich bestimme einfach mal, dass das ein Thema ist. In den 90ern gab es ja so allerlei an Süßigkeiten und viele davon haben wir schon längst vergessen. Dazu gehört Knisterkaugummi. Ich habe mir extra für diese Sendung eine Tüte Knisterkaugummi gekauft, um sie live auf meine Zunge loszulassen.
Ach, ist das diese Bröckchen, diese bunten Bröckchen gewesen, die dann...
Ja, genau.
Die knistern erst, also die britzeln erst und danach fügen die sich zum Kaugummi zusammen, wenn man Glück hat und die nicht zu alt sind.
Auf der Zunge.
Genau, und wenn die zu alt waren, dann sind die einfach Klötzchen geblieben, aber ja.
Ja, so ist es. Die wollte ich mir heute während der Sendung auf die Zunge tun.
Auf der Zunge zergehen lassen. Man muss sich
auf der Zunge zergehen, weil ich einfach wissen will, ob man das hört, wie es knistert, ob das Mikrofon das aufnimmt.
Verstehe.
So, also habe ich einmal das, dann habe ich hier ein, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch eigentlich heißt, auf Englisch heißt es Candy Bracelet und das ist eine Sache, das ist eine Sache, das hat mir die Anne Schüssler hat mir das geschickt.
Ja.
Es war eine totale Überraschung, plötzlich stand vor meiner Tür eine ganze fette Plastikdose voll von diesen Candy Bracelets, von diesen, also Traubenzuckerarmbänder, die gab es früher in Schwimmbädern.
Ja, stimmt. In so großen Boxen waren die drin. Und immer wenn man eins rausgezogen hat, haben die sich so vernuddelt.
Ja. Mhm. Ja, das ist schön. Auf meiner Uhr steht gerade 9.40 Uhr. Ja. Also auf der Traubenzuckeruhr. Ja, die ist auf jeden Fall sehr cool.
Ja, kenne ich auch noch. Und das waren immer, die waren immer so, die Farben davon waren immer so blässlich.
So blässliche, schöne Pastellfarben, genau. Deswegen sieht das auch so wunderbar aus. Ich hab echt fast schon Angst, das aufzuessen alles, weil es so hübsch aussieht auf meiner weißen Mädchenkommode. Das ist echt schön. Überhaupt ist mir aufgefallen, dass es ganz viele Süßigkeiten von früher heute immer noch gibt. Es gab früher auch an den Kassen immer so ein Traubenzuckerboxen mit so kleinen Traubenzuckerpastillen und die hießen Vitraletten.
Vitraletten? Nee, da geht nicht.
Die hatten nämlich, warum die mir im Gedächtnis geblieben sind, die hatten den wunderbaren Werbeslogan Lutsch dich fit.
Was waren da drin? Und, Koks?
Traubenzucker. Ja. Das war einfach nur Traubenzucker, so mit Cola-Geschmack, Zitrone, Himbeer, was weiß ich. Und nee, das gibt's halt heute immer noch.
Kennst du noch Pez?
Ja, klar.
Pez-Spender, genau.
Mit Pez gibt's Fez. Oder Pez macht Fez.
War das echt ein Claim von denen?
Nee, ich habe mir das jetzt spontan ausgedacht.
Ja, sehr gut. Respekt.
Aber die Dinger sind geil. Habe ich heute immer noch eins. Also mit so einem, wie heißt denn dieser komische Vogel von den Looney Tunes?
Roadrunner?
Tweety. Oder?
Nee, Tweety. Ja doch, Tweety war der sich immer mit der Katze gebalgt hat.
Ja, genau. So, ja, wir waren jetzt bei Süßigkeiten, genau. Gell? Also ich habe hier Süßigkeiten, muss ich mal gucken, wann ich das einsetze. Ich will das so als Joker einsetzen, weißt du, wenn uns mal nichts einfällt,
Comic
kommt
Relief
das Zeug auf die Zunge. Genau. Auf die Zunge, genau, dann lasse ich das zerknistern. ja, mein betreutes Lesen zum 90s-Roman Minigolf Paradiso läuft übrigens immer noch. Da gibt es auch viele Funfacts über Kaugummis und Knisterkaugummis und so weiter. Kommt jetzt jedenfalls in den nächsten Tagen. Und ich wollte mal was erzählen, das fand ich nämlich unglaublich krass und toll und das war so meine Internet-Experience 2016. Es gibt einen sympathischen Podcast aus Düsseldorf, der heißt Stilles Kämmerchen oder so und ein Unterpodcast davon heißt So Mittellaut. Und das sind einfach zwei Leute, ein Mädchen, die Anna und ein Junge, der David und die labern einfach nur so. Das ist so Laber-Podcast. Wir labern halt so Sachen, ja. Und in einer Folge haben sie sich vorgenommen, demnächst mein Buch zu lesen und dann darüber abzuschwafeln.
Geil.
In einer kommenden Folge.
Warum haben wir beide das eigentlich nicht gemacht? Sind wir doof?
Wir sind total bescheuert, wir sollten das unbedingt machen. Aber lass mich erstmal zu Ende erzählen. Und ich hab gesehen, dass sie das vorhaben, hab denen auch in die Kommentare geschrieben, boah, wann kommt das endlich? Ja. Das willst du nicht hören, so. Und nach zwei Wochen kam dann endlich diese Folge und ich habe sie mir angehört und fand es total geil. Also einfach nur diese Idee, mein Buch zu lesen und dann darüber zu reden, aber absolut nicht literarisch, feuilletonistisch, sondern einfach, was hat mir dieses Buch gegeben, auf welche Gedanken hat es mich gebracht, woran hat es mich erinnert und so. Und dann sagt die Anna plötzlich so, und ich lese da so eine Beschreibung von der Alexandra und denk mir, da sieht's ja aus, in dieser Stadt, exakt wie in Grevenbroich, wo ich aufgewachsen bin. Und ich denk mir, wo ist die bitte schon aufgewachsen? In Grevenbroich? Da bin ich auch aufgewachsen. Und dann habe ich sie sofort auf Twitter kontaktiert, ja. Turns out, sie ist nicht nur in Grevenbroich aufgewachsen, sondern sie ging auch auf dieselbe Schule wie ich. Wir hatten, unser Freundeskreis hat sich komplett überschnitten.
Das heißt, sie ist ähnlich alt wie du?
Ja, natürlich. Die war eine Stufe über mir.
Okay.
An dieser Stelle schöne Grüße an dich, Anna. Ich weiß, dass du zuhörst.
Kennt sie Deathlev?
Große. Oh mein Gott. Gott, lass die Bombe nicht platzen. Okay. Das ist das einzige Thema, um das ich jetzt herumgeschlichen bin. Das habe ich dir noch nicht gesagt. Ich habe immer gefragt, kennst du den und kennst du die und kennst du den? Und ich habe mich nicht getraut zu fragen, ob sie Deathlev kennt, denn sie kennt Deathlev 100%.
Okay.
Aber gut, jedenfalls fand ich es einfach nur Hammer, dass sie in dem Buch die Stadt Grevenbroich wiedererkannt hat. Obwohl ich mit keinem einzigen Wort den Namen Grevenbroich fallen lasse. Und das war auch eher so eine mythische Vorstellung von dieser Stadt in meinem Kopf, die ich da reproduziere. Das heißt, ich habe mir nicht vorher bei Street View angeguckt, wie denn da die Fußgängerzone von Grevenbroich aussah. Ich habe die einfach so aus meinem Kopf rekonstruiert und ich war da jetzt schon seit 10 Jahren nicht mehr. Ja.
Jetzt wüsste ich ja gerne mal, ob nicht vielleicht jede westdeutsche Kleinstadt-Innenstadt so aussieht wie Grevenbroich und wer da alles noch gedacht hat.
Ach, das sieht ja aus wie
das liest sich ja genauso wie Goch oder so.
Ja. Also die Anna hat nämlich ihren Aha-Effekt gehabt, als ich da eine Persiluhr erwähnt habe. Kennst du eine Persiluhr? Weißt du, was das ist? Hast du ein Bild im Kopf, was das?
Nee.
Ah, du kennst das nicht? Okay. Nee. Weil so eine stand in Grevenbroich, das war einfach so eine große Standuhr vor dem Einkaufszentrum Montanushof und da war halt so diese Persilfrau mit dem weißen Gewand, die war da drauf abgebildet.
Das war Ariel. Nee, ja.
Ja, nee, viel älter, das ist so aus der Jugendstil-Ära, so 1910 oder so, auch der Kleidung nach zu urteilen. Und das hat die halt wiedererkannt und meinte, in Düsseldorf gibt's auch eine und dann dachte ich, ja gut, vielleicht gibt's die in jeder Stadt. Aber egal, was ich sagen wollte, ist Folgendes. Das ist jetzt ein Aufruf an alle. Wenn ihr einen Podcast habt und Lust habt, über mein Buch zu reden, und zwar nicht unbedingt über das Buch und über die Motive da drin und bla bla, sondern einfach das zum Anlass zu nehmen, über die 90er zu reden oder über eure Erinnerungen, schreibt mir eine Mail, schreibt mir, was für einen Podcast ihr habt und ich schicke euch ein Rezensionsexemplar mit persönlicher Widmung und einer Tüte Knisterkaugummi.
Ja, da hoffe ich mal, dass so genug Tüten Knisterkaugummi jetzt auch vorrätig.
Ich habe einen Dealer aufgetan, Der hat
handelt
sie alle.
Mit nichts anderem. Das ist der Generalimporteur für Knisterkaugummi aus Italien.
Ich habe einfach ein paar Rezensionsexemplare und ich habe ein paar Tüten Knisterkaugummi und ich werde sie liebend gerne loswerden an Menschen, die richtig Bock darauf haben, das zu machen, was die Anna und der David in ihrem Mittellaut-Podcast gemacht haben.
Ach super.
Ja, und die dritte Info, die ich hier zum Platzen bringen will, ist, wir haben ja in jeder Sendung eigentlich uns gefragt, was denn so heutige junge Leute zu diesen Fragen sagen würden. Und ich habe Anfang Juli tatsächlich die wunderbare Möglichkeit gehabt, mit jungen Menschen zu sprechen, und zwar über diese Fragen.
Ein paar haben mich auch angeschrieben, aber ich komme gerade nicht dazu, das irgendwie mal in Form zu gießen und mal einen Termin zu machen, wo wir uns irgendwie alle online treffen können oder irgendwie sowas. Ja.
Ja. Bei mir war das so, ich wurde angefragt, ich darf jetzt nicht zu viele Koordinaten durchgeben und so, deswegen bleibe ich vage. Ich wurde gefragt von einer Organisation oder von einer Institution, die Freiwilliges Soziales Jahr Kultur und Bildung organisiert, ob ich nicht Lust habe, einen Podcast-Workshop zu machen. Das ist so, dass das Leute, die ein Freiwilliges Soziales Jahr machen, in Kultur und Bildung in diesem Bereich, die müssen viermal im Jahr in eine Jugendherberge fahren und da haben die eine Woche lang verschiedene Workshops aus kreativen Bereichen, so Theater, Singen, Maskenbau und Architektur, alles Mögliche einfach, ja. Und das Thema Podcast hatten die noch nie und da sind sie auf mich zugegangen. Und ich habe gesagt, okay, weil ich ein impulsiver Mensch bin, der halt immer sagt, okay, bevor er alles einsickern lässt und sich fragt, wie soll denn das dann konkret aussehen?
Kenne ich, ist mir auch gerade passiert und Ende September werde ich erzählen, wie es gewesen sein wird.
Okay. Aber ich find's gut, sowas zu machen. Jedenfalls habe ich mich einfach mal darauf eingelassen und als ich dort ankam, stellte ich fest, dass weder Internet da ist, perfekte Voraussetzung für Podcast-Produktion, wenn kein Internet da ist, man kann den Leuten nicht mal die grundlegendsten Sachen zeigen. Und es war auch keine Technik da. Das heißt, ich hatte mein Headset dabei. Eins. Es waren 10 Leute in meiner Gruppe.
Oha.
Das heißt, alles, was sie aufnehmen konnten, war so mit dem eigenen iPhone rumzulaufen und da halt die Aufnahmesoftware zu verwenden. Ja, das war nicht so gut. Das heißt, die Startvoraussetzungen waren schon mal mies und wir mussten improvisieren. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das sind junge Menschen. Das sind genau die Leute, die ich eigentlich schon immer fragen wollte. Und dann habe ich denen so einen Ausschnitt aus unserer Vrindheit vorgespielt, um überhaupt mal in dieses Thema Podcast einzuführen. Und zwar den Teil Volumen 1, Dr. Sommer, das diesjährige, wo wir darüber gesprochen haben, also über Michael Jackson Zombies.
Ja.
Was eigentlich mit Michael Jackson jetzt passiert. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie prinzipiell Interesse hätten, das Gleiche mit mir durchzuspielen, also sich einfach um den Tisch zu setzen und diese ganzen Fragen zu diskutieren. Und gut, die Hälfte der Teilnehmer war Feuer und Flamme dafür.
Cool.
Und dann haben wir das einfach mal gemacht und wir hatten echt den Spaß unseres Lebens.
Hast du es aufgezeichnet?
Ich habe es aufgezeichnet und ich habe auch ein kleines File gebastelt daraus. Das werde ich dir nach der Sendung zukommen lassen, dann kannst du das ans Ende dieser Sendung schauen.
Sehr geil, ja, sehr geil.
Ja, das sind jetzt nicht alles so super schockierende Antworten oder so. Es ist mir fast unangenehm. Eigentlich wir beide, ja?
Ja.
Ich schäme mich für uns beide. Wir sind so lame.
Warum das denn?
Wir sind voll die Armchair-Philosophers, was das Thema Jugendliche angeht.
Ja, natürlich.
Alles, was wir uns hier so gedacht haben, wie die Jugend von heute so drauf ist und was die wohl so denken und was sie nicht mehr kennen, das hat alles nicht zugetroffen. Alle unsere Klischees, mir war das so unangenehm. Schon während des ersten Socializens. 15 Minuten war ich drin mit denen, hab mit denen gesoffen, geraucht, gekifft.
Wollte keiner von dir einen Feigling haben? Ja, lecker Feigling. Nee, komm, geh weg.
Nee, Feigling gab es nicht. Oder doch, natürlich gab es Feigling. Klar, das habe ich sogar mit meinem Lieblingsteilnehmer. Wir haben sogar einen Feigling auf meinem Zimmer getrunken zusammen. Das war gut. Jedenfalls, es war sowieso schon bezeichnend. Ja, ich musste nur 15 Minuten mit denen rumhängen, um in meinem Kopf den jugendlichen Schalter umgelegt zu bekommen. Ich war auf einmal so alt wie die.
Mhm.
Es gab keinen Unterschied zwischen uns. Und
haben die das auch bestätigt oder kam die das nur so vor und die saßen dann und haben sich so, Alter, wie ist die denn drauf, die Olle?
Wahrscheinlich dachten die das an vielen Stellen, weil lässt sich ja doch nicht vermeiden, ja. Ja. Man sagt dann schon so,
na, das ist aber wirklich Urst, was ihr hier macht.
Nein, ich hab denen halt viele Fragen gestellt. Ich habe sie gefragt, hey, macht ihr das immer so ironisch Macarena hören? Macht ihr das immer Lachgas inhalieren und so? Und dann haben die mir halt Antwort gegeben und da wirkte ich wahrscheinlich schon ziemlich alt, weil ich halt nicht in ihrer Gruppe drin war und diese Fragen gestellt habe, allein schon deswegen.
Weil unser eins Macarena noch nicht mal ironisch erträgt, ne?
Nee, also ich musste feststellen, dass die eigentlich die gleiche Musik hören wie ich oder wie ich damals, ja. Nirvana lief da und Metal Guy war halt dabei und der hat sowieso ziemlich ähnliche Musik gehört wie ich damals und auch so vom kulturellen Horizont her und vom Reflexionsgrad sogar waren die gleich auf mit uns. Also das ist Wahnsinn. Ich habe ganz normale Gespräche mit denen geführt, die ich auch in der Uni hätte führen können. Und
es ist, weil heutzutage nur noch Doofe in der Uni rumlaufen.
Das ist jetzt gemein. Also.
Naja, irgendwie muss man sich ja abgrenzen. Wo kommen wir denn sonst hin? Also ich im Sinne von wir. Also, ja.
Ja, also ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, dass diese Menschen sich eigentlich gar nicht von uns unterscheiden oder zumindest von mir nicht. Es gibt halt so ein paar divergierende Erfahrungen, wie dass die jetzt alle für Tokyo Hotel geschwärmt haben. Da war ich halt schon wieder aus dem Alter raus und so. Aber im Grunde haben die gleichen Erfahrungen gemacht und genau das will ich dir dann schicken. Etwas, das diesen Umstand halt illustriert, dass die sich dieselben Gedanken machen wie wir.
Ich bin gespannt.
Uns gemacht haben. Ja.
Hast du denn die Fragen, ist in dem Audio, sind da auch die Originalfragen nochmal drin, dass du die vorliest?
Nee. Nee, das ist einfach nur so ein Zusammenschnitt. Das würde, glaube ich, auch langweilen.
Alles
wenn,
klar.
Vor allem die Qualität, die nervt halt brutal, weißt du, das ist alles mit iPhone aufgenommen und nee, das würde keinen Sinn machen. Und ich habe mir übrigens auch eine Einverständniserklärung geholt von denen, die da mitgemacht haben, dass sie damit einverstanden sind, dass ihr Zeug vorgespielt wird vor, ihr wie viele Zeug, Hörer haben
weltweit
wir? 10.000, 20.000 Hörer, genau.
Und für immer und ewig im Internet stehen bleibt, da können sie sich dann in 20 Jahren schämen. Ja.
Nee, also die haben auch sehr gelacht. Die haben sehr gelacht über die Frage.
Wie viele waren das denn?
Wie viele Fragen?
Nee, oder wie viele Jugendliche?
5. Und das waren auch nicht wirklich Jugendliche. Die waren zwischen 18 und 20.
Okay.
Aber die hatten ihre Jugend noch voll auf dem Schirm. Ja, das ist ja nur 2 Jahre her, dass sie selber 16 waren.
Wir müssen das trotzdem mal. Eigentlich müssten wir das mal machen. Eigentlich müssten wir eine Veranstaltung machen und sagen, so, in den ersten 3 Reihen dürfen nur Jugendliche. Und dahinter dürfen dann alle anderen und die Jugendlichen vorne müssen mitmachen.
Ja.
Und wir sitzen auf der Bühne und lesen diese Fragen vor. Das wäre mal nett. Naja. Ich habe gerade überlegt, die ganze Zeit denke ich, ich wollte doch noch was erzählen von aber irgendwie fällt mir das nicht ein.
Hatte es Bravo-Bezug?
Nein, es hatte überhaupt keinen Bravo-Bezug. Es hatte Rheinland-Bezug, weil ich doch im Rheinland war und Hörertreffen war, wo du ja eigentlich auch gekommen sein wolltest, dann aber nicht freigekriegt hast.
Genau.
Und von da wollte ich irgendwas erzählen, als du über früher... Genau, wir hatten Wassereis. Weißt du? Diese länglichen, schmalen Plastikküchen, wo dann irgendwie Flüssigkeit drin ist.
Ja, klar.
Da hat irgendjemand mitgebracht. Und alle standen da und waren glücklich. Das war auch so eine Süßigkeit von früher.
Ja, auch Capri-Sonne kannst du immer wieder mitbringen, so als Fun-Effekt.
Stimmt, aber Capri-Sonne finde ich so fies.
Total geil,
mal auf. Nee, das ist so zuckrig, das schmeckt halt nur nach zuckrig. Stille.
Ich habe nur gerade was genippt.
Ein Schabäuschen hat sie sich, ein Klosterfrau Melissengeist hat sich reingetan, damit das Zittern aufhört. Ja. Legen wir los. Thomas, 13, aus Berlin, schreibt: Meine Mutter verbrennt Milchtüten im Ofen.
Deine Mutter verbrennt mit Stiefeln im Ofen. Ja, das tut sie.
Super. Ich möchte meine Familie dazu bringen, umweltbewusster zu sein. Meine Mutter verbrennt zum Beispiel Milchtüten in unserem Kaminofen. Wenn ich sage, dass sie damit unsere Umwelt verpestet, regt sie sich total auf. Wie kann ich sie überzeugen? Sie glaubt mir einfach nicht.
Ja, ja, der Umweltschutz. Ist dir schon mal aufgefallen, dass jedes Mal, wenn es um deutsche Klischees geht,
ja,
gleich kommt, ja, Mülltrennung, Umweltschutz, bla bla. Das wird ja so im europäischen Gesamtkontext immer, also Deutschland wird immer betrachtet als das Land, was da super vorbildlich und ultra korrekt ist.
Darum findet man in Indien auch Müll mit diesem grünen Punkt drauf.
Ja.
Tatsächlich, gab es mal irgendwann vor vielen Jahren eine Reportage, haben sie irgendwie indische Müllkippe, überall grüner Punkt. Ja.
Ja, also die Ostblockstaaten, ne, die hinken da allerdings stark hinterher, muss man sagen. In Polen zum Beispiel, da verbrennt die Mutter nicht nur Milchtüten im Ofen, sondern auch Babywindeln, Shampooflaschen.
Hey.
Und das stinkt zum Himmel und sorgt dafür, dass man im Winter eigentlich nur mit Gasmaske raus will.
Verendete Schweine.
Ja, jetzt ohne Scheiß, diese Leute verbrennen alles im Ofen.
Ja.
Und du kannst nichts dagegen tun. Ich habe mal eine Reportage gesehen, wo einer wirklich reingegangen ist zu den Leuten und gefragt hat, wie es denn jetzt ist mit Umweltschutz, ob die sich denn nicht dessen bewusst sind. Und ja, sie sind sich dessen bewusst, aber sie haben einfach kein Geld.
Ach, das ist eine Geldfrage?
Ja, weil die könnten sich ja auch Zentralheizung
ach so, es geht ums Heizen. Ich dachte, es ging jetzt einfach um die Müllentsorgung. Das heißt, die verbrennen das, weil es brennbar ist. Also
exakt.
Verstehe.
Genau. Und dann werden halt die ganzen Schadstoffe in die Luft geblasen und machen diesen ganzen Gestank. Aber ich kann mich daran erinnern und überhaupt, diese Frage ist ja wohl ein klarer Beweis dafür, dass es in Deutschland lange Zeit auch nicht so selbstverständlich war, umweltbewusst zu sein, ja. Und ich kann mich erinnern, als also den grünen Punkt, den gibt's irgendwie schon länger, aber der war nicht so, das war nicht populäres Wissen, dass es den gibt. Und dann, da war ich in der 9. Klasse, wurden die gelben Tonnen beziehungsweise die gelben Säcke eingeführt. Und damals hatten wir eine ganze Unterrichtseinheit.
Ich glaube, dieser grüne Punkt oder der gelbe Punkt oder nee, der gelbe Sack ist, glaube ich, Ergebnis des grünen Punkts oder so ähnlich, ne? Weil der grüne Punkt eingeführt wurde, musste dann ja auch eine Sondermülltonne her. Dafür haben wir dann alle extra bezahlt. Das tun wir ja, glaube ich, immer noch, ne? Dass wir da irgendwie einen Pfennig, also so wie so ein Kohlepfennig draufzahlen. Und die verdienen halt noch Geld dabei, wie sie es entsorgen, weil sie nämlich Energie erzeugen. Also ähnlich. Das ist alles, ich finde das eklig. Das ist alles Nepp, glaube ich. glaube ich mal gehört zu haben. Ich schlag das mal nach.
Aber kann man Menschen überzeugen, etwas zu tun? Also etwas nicht zu tun, was sie schon immer so und nicht anders gemacht haben, wenn es nicht gerade staatlich gefördertes Verhalten ist und die Nichteinhaltung der Regeln sanktioniert wird?
Sehr schwierig, weil
nein.
Es, doch das geht schon, es setzt natürlich ein hohes Abstraktionsvermögen voraus, weil Horst Schneidereit, der im Garten Autoreifen verbrennt, der begreift halt im Zweifelsfall gar nicht, was er da macht. Warum das ein Problem ist, dass er Autoreifen verbrennt. Das ist ja dieses, was ja auch immer wieder dazu führt, zu Rücksichtslosigkeiten insgesamt führt. Dieses eine Mal, jetzt stell dich mal nicht so an. Also der Herr Schneidereit, der glaubt halt, er wäre der Einzige, der Autoreifen verbrennt.
Mhm.
Nur weil er momentan vielleicht der Einzige ist, der einen Autoreifen verbrennt. Und so, also man muss den Leuten irgendwie so ein Abstraktionsvermögen beibiegen. Ansonsten kannst du es vergessen. Das ist ja genau wie mit Autofahren und allem Pipapo, also alles, was zu abstrakt ist, um es auf sich selbst zu beziehen. Also um zu sagen, okay, ich habe einen persönlichen Nachteil davon, dass ich mich so verhalte, ist den Leuten nur sehr schwer beizubiegen.
Ja.
Ist ja auch anstrengend, das ist ja eine Zumutung, also für das Gehirn jetzt. Es ist ja sehr anstrengend, ständig auf so einem Abstraktionsniveau unterwegs
genau,
zu sein.
Genau, und man verliert nicht so gerne Gewohnheiten, Überzeugungen und all das, weil
das ja sowieso.
Gewohnheiten betrachten wir als etwas, was wir uns erarbeitet haben, ja. Und der Mensch lässt sich ungern etwas wegnehmen in diesem Sinne.
Und
eine Frage habe ich an dich, was ist denn mit diesem grünen Punkt eigentlich? Weil der ist ja auch auf Sachen drauf, die streng genommen Papier sind, ja?
Ja. Streng genommen Papier, was zum Beispiel?
Boah, weiß ich nicht. Nimm so eine Tiefkühlschachtel von Erbsen, tiefgefrorenen Erbsen oder so. Da ist hinten der grüne Punkt drauf. So, werfe ich das jetzt wirklich in die gelbe Tonne oder sage ich, nee, das ist doch Pappe und tu es ins Papier?
Interessant.
Da
das ist eine interessante
Konflikt.
Frage.
Ja, vielleicht kann uns sie jemand beantworten. Hm,
ja, echt keine Ahnung.
Ja.
Nee, keine Ahnung. Aber wie bringt er seine Mutter dazu, dass sie das aufhört? Im Grunde muss er, also was vielleicht helfen könnte, ist so eine Milchtüte. Das ist ja so ein Verbundmaterial, was dann ja auch fies schwarz raucht oder so. Würde ich jetzt mal vermuten, da ist ja irgendwelcher Kunststoff drin. Das einfach mal offen in der Wohnung abzufackeln. Und sagen so, das entlässt du in die Umwelt. Jetzt atmest du es mal selber ein.
Mhm.
Und damit würdest du es dann halt bei ihr verankern sozusagen. Also auf sie beziehen, auf die Mutter.
Ja, aber und Enterbung würde
und das auch machen. Genau, und Enterbung. Ja, aber jemand, der Milchtüten verbrennt, der hat ja nicht viel zu vererben.
Ja, stimmt.
Der hat ja nicht mal Geld für eine Heizung. Haben wir eben gelernt.
Ja, nächste Frage.
Oh, die kommt von dir.
Von Linda aus Norderstedt. Oder Stedt.
Stedt.
Hilfe, ich bin fernsehsüchtig. Seit ich in der 3. Klasse bin, sitze ich immer vor dem Fernseher. Jeden Tag. Jetzt bin ich schon in der 5. Klasse und ich habe gemerkt, dass ich überhaupt keine Zeit mehr für mich habe. Wenn meine Freundin mit mir spielt, schauen wir fast nie. Aber immer stelle ich fest, dass ich meine Hausaufgaben für die Realschule am Abend machen muss. Und das finde ich gar nicht gut. Aber ich komme nicht vom Fernseher weg. Die Filme und Serien reizen mich. Ob ich wohl fernsehsüchtig bin? Bitte helft mir. Es liegt mir sehr viel daran, vom Fernseher wegzukommen. Ja, die Kata erzählt doch auch mal, dass sie früher nonstop vor der Glotze saß.
Ja.
Und ja, ich glaube, da hat sich einiges verändert.
Das Ding lief bei mir auch die ganze Zeit, aber da hat halt keiner hingeguckt. Das lief halt so vor sich hin wie Radio oder so.
Ja, und ja, genau. Also ich hab noch diese Sprüche bekommen, wie, ja, wenn du den ganzen Tag vor der Glotze sitzt,
kriegst du viereckige Augen.
Augen und so, ja. aber im Grunde hat mir das niemand verboten. Das durfte man einfach. Ja. Und ich war auch fernsehsüchtig. Wenn ich nur dran zurückdenke, dass ich an Samstagen um 5.30 Uhr als Kind um 5.30 Uhr aufgestanden bin, um Mein kleines Pony auf Sat.1 zu schauen. Scheiße. Ich glaube, das ist schon Sucht, oder?
Ja, hast du dir einen Wecker gestellt dafür oder bist du einfach wach gewesen?
Ich habe mir einen Wecker gestellt.
Ich weiß nicht, ist das Sucht? Nee, das ist nicht Sucht, glaube ich. Sucht
das ist einfach Liebe.
Das ist halt einfach
Liebe.
Wie alt warst du da?
9.
Okay, nee, dann ist das vielleicht doch Sucht. Ich dachte, das wäre jetzt sowas wie, ja, also weißt du, man nimmt ja gerne auch mal so Haltungen an, die eigentlich vollkommen dämlich sind und findet sich dann irgendwie super dabei.
Ja.
Und wärst du jetzt 12 gewesen, hätte ich gesagt, okay, du hast dich halt super gefunden, weil du erzählen konntest, ich bin um 5.30 Uhr aufgestanden, um My Little Pony zu gucken.
Ja.
war das dein eigener Fernseher? Hattest du damals schon einen eigenen oder
nein,
bist du Familien-
Nein. Damals hatte ich leider noch keinen eigenen Fernseher. Ich muss auch sagen, dass ich den nicht nur zu Unterhaltungszwecken genutzt habe, sondern ich war schon damals irgendwie so ein kleiner Wissensnerd. Also ohne zu wissen, dass das a thing ist.
Du hast immer Telekolleg geguckt.
Ja, ohne Scheiß jetzt. Ich habe mir in der Fernsehzeitschrift immer Sendungen markiert, die ich sehen wollte. Literarische Spaziergänge durch barocke Gärten, weißt du, untermalt von klassischer Gitarrenmusik. Sowas habe ich mir reingezogen, tatsächlich.
Ja, das war so 1000 Meisterwerke, ne? Da habe ich dann immer ausgeschaltet.
Das habe ich auch immer geschaut,
nee,
ja?
Nee, das habe ich nie kapiert. Ich weiß gar nicht, was ich immer geguckt habe. Ich meine, zu meiner Zeit gab es ja nur 3 Programme, beziehungsweise 4. Mit Zusatzantenne konnte man noch ein anderes drittes Programm empfangen. Und das gab ja noch sowas wie Sendeschluss und so. Also ich konnte
ja,
gar
genau.
nicht um 5.30 Uhr aufstehen und Fernsehen gucken, weil da gab es nur Rauschen oder Testbild.
Ja, das wollte ich dich nämlich fragen, wie das eigentlich war, ob man diese Sucht, von der hier diese Linda spricht, ob man die überhaupt entwickeln kann, wenn das Angebot gar nicht so groß ist. Wenn also
das
wirklich
ist eine
nur 3 Programme
Frage,
da sind.
Also
und ich meine, in meiner Kindheit, ich wurde zugeballert mit Zeichentrickfilmen. Das ganze Wochenende, es ging um 5 Uhr morgens los und ging bis in die Nachmittagsstunden, Kinderprogramm. Und das gab es ja früher nicht bei diesen 3 Programmen.
Ja. Also ich erinnere mich ja nur schwach an meine Kindheit, aber ich habe nicht das Gefühl, als hätte ich ewig vor der Glotze gesessen. Also was... Ich überlege gerade, ich glaube 1985 ist, glaube ich, das Privatfernsehen gestartet, bis das dann überhaupt mal so weit bundesweit empfangbar war, dass es in dem kleinen Kaff, in dem ich gewohnt habe oder in dem wir gewohnt haben, einfach empfangbar gewesen wäre, also so mit Antenne und so, war schon Ende der 80er irgendwie. Und da gab es dann auch nur, was gab es denn da auf Antenne mit sehr viel Rauschen und Schnee? Kennt ja heute auch keiner mehr, ne? ich glaube,
Testbild.
RTL ab und zu mal... Sat.1, aber sehr schlecht und Tele 5 oder so. Und das war schon, als die dann da waren, weiß ich, habe ich wesentlich mehr Fernsehen geguckt und wesentlich mehr die Glotze angehabt. Und irgendwann Anfang der 90er, ich habe Abi 1991 Abi gemacht und irgendwie so um 89, 90 rum gab es eine Satellitenschüssel auf dem Dach unseres Hauses. Und da lief auch wesentlich mehr Glotze bei mir. Aber die Jahre davor, also ich kann mich daran erinnern, dass ich, wenn es tagsüber Fernsehen gab, Wimbledon, solche Sachen, ne? Also da ist ja dann gerne mal Sport übertragen worden oder so. Das habe ich mir dann halt auch angeguckt. Aber ich überlege gerade, ob ich, Nee, das war mit den wenigen Programmen wesentlich gezielter.
Ja.
Wesentlich gezielter. Was wir allerdings gemacht haben, ist, wenn wir so mit Freunden irgendwo saßen, irgendwie ein Video gucken. Was weiß ich, Ferris macht blau oder Blues Brothers oder irgendwie sowas.
Ja.
Aber einfach mal Glotze an, um als Tapete zu fungieren, das gab's in der Kindheit nicht so. Nee, da war ich auch viel mehr draußen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, 93 ist das Jahr, wo Viva auf Sendung ging.
Mhm.
Und seit Viva auf Sendung war, habe ich es eigentlich jeden Tag nach der Schule geschaut. 4 Stunden. Tatsächlich so als Tapete, so als Hintergrunddings.
Mhm.
Und das war wirklich ein komplettes Trash-Format. Ja, es liefen halt die gängigen Musikvideos, die gerade aktuell waren, unterbrochen von Viva Interaktiv, wo es immer so 4 Moderatoren im Wechsel gab und die haben über Themen gesprochen, die für Jugendliche interessant sind. Hatten auch mal Blümchen auf dem Sofa sitzen und so.
Habe ich nie geguckt. Also 93 war ich schon berufstätig da. Ja. Nee.
Nächste Frage.
Ja, nächste Frage. Entschuldigung, ich krame so in meiner Erinnerung. Was ich noch gemerkt dachte, als bei der Fernsehsicht die Frage, Hausaufgaben für die Realschule, gibt's eigentlich noch Realschulen?
Ich glaube, die heißen heute Mittelschulen.
Ah, okay.
Also zumindest in Bayern heißen die so.
Nee, ich weiß gar nicht. Also in Berlin gibt's ja, wie heißen die denn hier? Oberschule, Gymnasium? Ich weiß es gar nicht. Egal. Ist Computerarbeit schädlich? Ich habe ein Problem, das mich schon seit langer Zeit beschäftigt. Mein Vater arbeitet als Trainer und macht Seminare für Computerfirmen. Er hat selber 2 Computer und bekommt häufig Computerspiele geschenkt. Seit circa 2 Jahren spiele ich nur am Computer. Es fasziniert mich einfach die vielen Möglichkeiten, die mir da zur Verfügung stehen. Doch neulich habe ich erfahren, dass Computerarbeit bzw. Computerspielen schädlich sein kann. Es soll schlecht für die Augen sein und Kopfweh verursachen. Außerdem strahlen doch die Bildschirme, oder? Bitte sagt mir, ob diese Strahlen gesundheitsschädlich sind. Erik, 14, keine Ortsangabe.
Diese Strahlengläubigkeit, die war echt mal salonfähig.
Das ist ja heute noch so. Also das ist heute noch so. Die Menschen haben, haben mindestens ein Unbehagen, wenn nicht sogar nackte Panik vor allem, was sie nicht sehen und nicht intuitiv verstehen. Und dazu gehört sowas wie Gentechnik, ja? Das ist böse, ja? So. Und Strahlung. Strahlung ist prinzipiell schlimm, ja? Weil das ist das, was Atombomben machen. So. Und darum hast du halt Leute, die nachts ihr WLAN ausschalten, die keine modernen schnurlosen Telefone benutzen, sondern lieber die von vor 20 Jahren oder wie alt die sind, die halt auf einem anderen Frequenzbereich senden und sowas. Das sind diese ganzen Leute, die sich einbilden, es gäbe sowas wie Elektrosmog, der tatsächlich ihr Wohlbefinden beeinflusst. Und da habe da auch schon mal eine Frau kennengelernt, die leidet halt unter massiven Schlafstörungen seit Jahren. Und die führt das auf Strahlung zurück.
Mhm.
Ja, dieses ganze WLAN und die schnurlosen Telefone und die Handys und davon wird man krank. Habe ich gesagt, ja, warst du mal im Schlaflabor? Nee, die können einem ja sowieso nicht helfen. Also, das gibt's immer noch. Also, und ich glaube nicht, dass das weniger geworden ist, das wird eher mehr, weil die sozialen Medien als Resonanzräume den Verrückten bestätigen, dass sie nicht alleine sind. Das heißt, die müssen sich noch nicht mal, mit ihrem Wahn auseinandersetzen, sondern die sehen halt tausende andere, die denselben Wahn haben oder zumindest einen ähnlichen Wahn und halten das dann für die Realität. Also die reflektieren gar nicht mehr, was sie da tun. Und das ist lange nicht vorbei. Und natürlich ist in einem alten Monitor oder einem Fernseher die Röhre, die heißt Kathodenstrahlröhre. Strahl! Ja, da strahlt was. Und das, ja. Das ist wirklich, ja, übrigens sind die gesundheitsschädlich, weil man nämlich meistens viel zu dicht davor sitzt und in einer verkrampften Haltung.
Exakt, also ich sag mal so, es ist nicht das Problem des Computers, wenn ich mich mit einem Buch am Sonntag ins Bett lege und mich dann 4 Stunden am Stück nicht bewege, dann habe ich die gleichen Symptome wie dieser Typ vom Computerspielen. Und hier eine Sache, die noch in den 90ern für ganz viel Sorgen gesorgt hat, war krebserregend. Das Wort krebserregend.
Ja,
es gab so eine Zeit, da war irgendwie alles krebserregend, alles.
Ja.
Süßigkeiten mit Farbstoffen.
Schlimm fand ich, war das auch die 90er?
Spielzeug, Kleidung.
Waren das auch die 90er oder war das später, als auf einmal Kartoffelchips krebserregend sein sollten und Fritten?
Boah, das waren die 90er. Krebserregend, das assoziiere ich absolut mit der ersten Hälfte der 90er.
Wobei, also das habe ich jetzt, das sehe ich jetzt auch noch. Das ist ja auch wieder so, ne? Ist ja auch wieder was, versteht keiner. Ne? Was passiert da? Nee, also das sehe ich immer noch. Also dieses ganze, das krebserregend, das passt heutzutage sehr gut zu dieser vollkommen hirnrissigen Superfood-Bewegung. Weißt du, wo sie alle nur noch Goji-Beeren und Chiasamen reinstopfen, weil sie meinen, das wäre das Beste, was man überhaupt nur essen könnte. Und wenn dann tatsächlich mal mit der einzig erkenntnisbringenden Methode der Wissenschaft nachgeguckt wird, stellt sich raus, nö. Das ist halt irgendwie, und da gehört auch krebserregend rein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es mit krebserregend in den 90ern angefangen hat, diese Bewegung.
Ja, genau.
Oh, krebserregend, ich muss was anderes essen.
Es ist auch Standard, dass während der Popularisierung von neuen Technologien, ja, werden ständig Gesundheitswarnungen ausgesprochen.
Ja.
Was war das zum Beispiel mit diesem Gameboy-Daumen oder der Mausarm oder so? Gibt es das eigentlich noch? Das gibt's ja gar nicht mehr.
Gibt es sowas noch, aber, diese Gesundheitswarnung? Naja, Pokémon.
Aber das ist
Pokémon
absoluter
Go?
Standard, dass
Pokémon Go macht ja verrückt.
Unfallgefahr und ja.
Es ist halt überall Gefahr, ne? Und es wird halt immer mehr. Und irgendwie, vielleicht lässt sich sogar ein Zeitpunkt, also jetzt im historischen Sinne ein Jahr oder ein Jahresbereich ausmachen, wenn man genau nachguckt, an dem das alles angefangen hat, dass immer mehr Angst die Menschen getrieben hat. Irgendwann muss das ja losgegangen sein. Also wenn ich mir überlege, gibt ja immer so dieses beliebte, ne, wir sind als Kinder auch ohne Helm und ohne Knieschützer Fahrrad gefahren, auf die Fresse gefallen, ständig hatte einer ein Loch im Kopf. Kennst du das noch? Loch im Kopf?
Ja.
Gibt's heute. Hat heute keiner mehr. Ja, der hat ein Loch im Kopf. Ah, okay.
Was ist denn das?
Weiß ich, irgendwie, wenn du auf den Kopf gefallen bist oder so eine Delle im weichen Schädel oder so ähnlich.
Okay.
Ich weiß gar nicht wirklich, was das ist, aber ein Loch im Kopf hat. Ist hingefallen, Loch im Kopf. Und das hörst du ja immer von so Leuten in meinem Alter und älter, die Aktionsradien der Kinder waren größer. Man hat nicht ständig irgendwie so ganz Körperschaumstoffanzüge getragen, damit einem nichts passieren kann, wenn man mal umfällt. Und irgendwo muss das angefangen haben. Und möglicherweise hat das krebserregend ja angefangen.
Ja.
Weil das ja auch so was völlig abstrakt, diffuses ist, was man so, das ist krebserregend.
Nein,
ja,
weißt du, das hat nicht mit Krebs, das ist so alt wie die Menschheit.
Krebserregend?
Es wurde schon vor dem Lesen von Romanen gewarnt. Es wird immer gewarnt vor dem, was neu ist. Also so diese Paranoia von neuen Sachen, die man nicht versteht, das ist ewiges Menschheitsthema.
Aber mittlerweile sind wir ja an einem Punkt, wo wir Angst vor allem haben, was ist. Und nicht nur Angst vor allem haben, was neu ist.
Ja.
Ja. Der Straßenverkehr, beste Beispiel, der Straßenverkehr war noch nie so sicher wie heute. Ja, es sterben so wenig Leute wie noch nie. Also doch, glaube ich, im letzten Jahr ist was hochgegangen. Aber ich weiß nicht, vor 30 Jahren hattest du irgendwie 30.000 Verkehrstote, heute hast du nur noch 3.000. Und trotzdem kriegen alle die totale Krise, wenn jemand ohne Helm Fahrrad fährt. Also das meine ich damit. Also, dass die Leute Angst vor Neuem haben, das ist ja völlig normal. Ja. Darum haben wir immer noch das Bildungssystem, das nicht funktioniert. Aber diese latente Angst, die immer da ist. Und da ist krebserregend natürlich so ein sehr gutes, wie nennt man das denn?
Aufhänger?
Nee, das ist so.
Zeitmarker. Meilenstein.
Im Grunde eine sehr schöne Metapher, weil das ist so, krebserregend ist so nicht greifbar, das liegt immer so, das summt immer so mit, weißt du, das ist immer so ein unterliegendes Grundrauschen. Krebserregend, egal was man ist, krebserregend. Bis einer kommt und sagt, ist halt nicht krebserregend. Das finde ich dann auch mal so lustig, so krebserregend. 3 Jahre später, nee, doch nicht.
Ja.
Rotwein macht doof, nee, doch nicht. Das ist irgendwie, ja. Naja.
Nächste Frage.
Bitte.
Du musst Busenpulver nehmen.
Busenpulver.
Tamara 14. Tamara 14 Berlin.
Was soll das denn sein? Ja.
Ich bin 14,5 Jahre alt, 1,61 groß und normal entwickelt. Aber ich habe fast keinen Busen. In der Schule und in meinem Wohnort werde ich immer hochgenommen, eben weil ich keinen Busen habe. Du hast ja noch gar nichts. Was hast du denn für eine BH-Größe? Oder du musst Busenpulver nehmen, bekomme ich zu hören. Ich bin immer traurig, denn ich hätte gerne mehr. Meine Mutter sagt zu mir, dass das nicht so wichtig sei und mein Busen würde schon noch wachsen. Kommt man bei den Jungs wirklich besser an, wenn man einen größeren Busen hat? Gibt es ein Mittel oder kann man etwas Bestimmtes essen, damit der Busen wächst? Fragen wir unsere Frau für Busenfragen, die Lilly.
Tamara 14 Berlin, muss man dazu schreiben.
Achso, ja, habe ich schon gesagt.
Achso, Verzeihung. Enlarge your penis, ne? Das ja. Heutzutage kriegst du halt so Mails. Also die einzige Tamara, die ich kenne in Berlin, die muss wahrlich kein Busenpulver nehmen.
Ich muss auch wahrlich kein Busenpulver nehmen und ich leide darunter.
Mir war überhaupt nicht klar, dass es... Also ist Busenpulver, ist das so ein Jugendsprachscherz gewesen? So, du brauchst Busenpulver.
Ich hab das doch nie in meinem Leben gehört.
Oder ist das was in diesen Kleinanzeigen, kennst du diese Kleinanzeigen aus den Groschenheftchen, wo dann immer so die Röntgenbrille beworben wurde und so Schuhe, die dich 10 Zentimeter größer machen
die
und so.
Die Nacktbrille, ja.
Ich weiß nicht, gab's da Busenpulver? Streu?
Ich hab keine Ahnung.
Das ist schon super. Was machen sie denn da? Das ist Busenpulverstreu. Das ist Wahnsinn.
Was
irgendwie sehr witzig ist, also die beschweren sich alle darüber, dass sie keine Brüste haben. Die welche haben, beschweren sich darüber, dass sie welche haben.
Ja, tell me about it. Ich würde die am liebsten rausoperieren lassen.
Echt?
Das nervt mich so.
Mach doch.
Ich hasse es. Das kann ich doch nicht machen. Das kann ich nicht bringen.
Warum nicht?
Ja, könnte ich schon machen, aber da bräuchte ich Geld. Außerdem wäre es mir peinlich zu sagen, dass ich mich unter das Messer gelegt habe, um weniger Busen zu haben.
Echt, eine Freundin von mir hat das gemacht. Die hat halt auch,
echt?
Die hatte echt, mit Verlaub, riesige Dinger und hatte halt richtig Rückenschmerzen davon gehabt, also richtig Haltungsschaden
okay,
und sowas.
Okay, das ist scheiße.
Und die hat gesagt, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich lasse mir da jetzt den Scheiß rausräumen. Und hat sich da den Scheiß rausräumen lassen und sich nebenbei noch wirklich... mit die schönsten Dinger machen lassen, die ich je gesehen habe. Ist so ein netter Nebeneffekt.
Das ist doch wunderbar,
ist,
ne?
Ist total super. Eine andere Freundin von mir hatte eine krumme Nase, also so einen Höcker auf der Nase und hatte irgendwas mit einer Nasenscheidewand. Und sagte der Arzt auch, ja, das können wir operieren. Da können wir den Höcker gleich mitmachen. So, ja, machen Sie mal mit. Zack, süßes Näschen.
Ja, super.
Das ist irgendwie so Win-Win-Situation. Aber ich meine, wenn dich das so sehr stört, würde ich mal überlegen.
Nein,
also weißt du,
ich habe keinen Atombusen. Ich habe einen normalen, vielleicht etwas überdurchschnittlich großen Busen,
ja.
aber nicht sehr. So, was ich halt super toll finde an weniger beziehungsweise daran ein Brett zu sein, ist diese Unverletzbarkeit, die das einem verleiht. Zumindest denke ich mir das immer so. Ich habe immer schwärmerisch geschaut auf wie soll ich das jetzt beschreiben? Stell dir einen Mann vor, der sehr großes und sehr breite Schultern hat und so einen schönen, glatten Oberkörper und der Wind prallt an ihm ab.
Du meinst den Diet-Pepsi-Guy?
Nee, ich meine es gar nicht so muskulös, einfach flach. Stell dir das einfach flach vor. Mhm. Und es kommt eine Woge auf ihn zu und es knallt einfach so gegen diese Stabilität, ja. Und das ist so eine männliche Stärke, die ich gerne an mir selber hätte.
Ja.
Ich stehe auf männliche Eigenschaften bei mir selber. Und ich hätte das so gern. Ich hätte das so gern, dass ich so geile kohlschwarze Shirts tragen könnte. Wie heißen die? So dieses graue, graumelierte, so an einer flachen Brust. Ich finde das einfach so wunderschön.
Ach, du meinst das mit diesen tiefen V-Ausschnitten?
Nein, pfui. Also. Geh mir weg mit V-Ausschnitten. Mir geht's einfach nur daran, dass ein T-Shirt... dass da so Wind reinpasst zwischen Oberkörper und T-Shirt, dass da so der Wind durchgeht und dass man nicht ständig da diese Boller hat, die einen
Boller
behindern. Wirklich, what's the point? Ich verstehe diese Dinger nicht. Die nerven mich. Ich habe mich bis zum heutigen Tage nicht daran gewöhnt.
Irgendwer hat mal gesagt, ich weiß nicht, wer das ist, das seien halt Ärsche auf Augenhöhe. Also so als Attraktions...
Ja, hey, was mich total stört und ich hier Follower-Power oder wie heißt das in unserem Kontext?
Ja.
Podcast-Hörer-Power.
Schattenredaktion, Aktivierung der Schattenredaktion.
Ich möchte wirklich eine Sache wissen. Es ist so, dass seit ein paar Jahren, seit 10 Jahren oder so, dass es in den Wäscheabteilungen der Geschäfte...
Ja.
Nur noch Push-Up-BHs gibt, so als wäre die Spezies der vollbusigen oder bebrusteten Frauen komplett ausgestorben. Ich sehe nur noch diese krass gepolsterten Dinge und es ist so, als hätte der BH seine Funktion als Busenstütze eingeheimst
du
und es wäre nur noch
mir,
optisches. Ja?
Du rennst gerade bei mir eine offene Tür ein. Ich habe die Tage... jetzt so über den Sommer, ne, da sind ja alle leicht bekleidet und sowas. Und mir ist vor ein paar Tagen erst, was war das? Letztes Wochenende saß ich da und mir fiel auf, dass mir auffällt, wenn eine Frau große Brüste hat. Und das bin ich nicht gewohnt. Und dann habe ich echt gesagt, warte mal, warum ist mir denn jetzt aufgefallen, das ist ja eigentlich egal. Also ne, die sind halt, ne, laufen ja überall Frauen rum mit unterschiedlichen Brüsten. Und irgendwie habe ich gedacht, sag mal, dann auch so rumgegrübelt, rumgeguckt. Ich habe das Gefühl, es gibt weniger Frauen mit großen Brüsten. Das ist natürlich absolut selektive Wahrnehmung. Aber ich finde das ganz interessant, dass du jetzt damit kommst, dass ja es gibt praktisch für große Brüste keine Sachen in den Wäscheabteilungen. Das finde ich echt mal interessant.
Ja, bitte, erklär mir
dieses Phänomen. Kann das wirklich sein?
Und vor allem, geht es sonst noch jemandem so wie mir? Oder,
Also kann das wirklich sein, dass sich über jetzt, was weiß ich, eine Generation da die Anatomie irgendwie ein bisschen verändert hat?
Ja.
Das ist echt mal interessant. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch jemanden gibt, der über Ähnliches nachdenkt. Und mir war das schon ein bisschen unangenehm. Das ist ja übergriffig hier. Das ist mal Privilegien checken. Chris ist 16 Jahre alt. Gewichte für die Hoden. Ich habe zwar normal gewachsene Genitalien, aber wie vermutlich die meisten Männer hätte ich gern etwas mehr. Deshalb meine Frage. Können die Hoden auf Dauer optisch vergrößert werden, wenn man ein Gewicht mittels einer Schleife am Hodensack trägt? Das soll angeblich in Ghana, Afrika, üblich sein. Kann man mit einem Gewicht auch den Penis verlängern? Warum will der größere Eier haben? Das verstehe ich nicht.
Verstehst du nicht?
Nee. Warum will man denn größere Eier?
Ich schick dir mal gerade ein Bild aus dem Mittelalter.
Man will einen längeren Löres haben, aber man will doch keine dickeren Eier haben. Das nervt doch nur. Du schickst mir ein Bild aus dem Mittelalter. Warte mal, da muss ich jetzt gerade... Bild aus dem Mittelalter. Jetzt bin ich mal gespannt. Wie geht denn das hier? Wie macht man... Ah, da muss ich hinklicken. Angucken.
Beschreibe, was du siehst.
Das ist ein Bild. Es ist aus dem Mittelalter noch so komisch zweidimensional gemalt, weil die damals ja noch nicht dreidimensional gucken konnten. Drei Männer. Der eine sieht aus, also der eine hält so einen Finger hoch und es sieht aus, als würde er irgendetwas dozieren.
Oder mahnen oder sowas.
Noch ein Mann, also zwei Männer in einem blauen, längeren Gewand. Der eine mahnt oder doziert, der andere hält jemanden in einem grauen Gewand in Richtung des mahnend Dozierenden. Und das graue Gewand hat praktisch einen V-Ausschnitt nach unten, also ist nach unten offen. Und der Typ, der da ist, der hat riesige Klöten. Also wirklich groß. Und zwar so ungefähr, also der steht etwas, steht breitbeinig, also ist ein bisschen so angewinkelte breitbeinig. Und der Hodensack, also das Skrotum reicht bis auf Kniehöhe.
Ja.
Was ist das für ein Foto? Also Bild.
Unglaublich, oder? Das ist ein Bild aus irgendeiner Handschrift, aus einer medizinischen Handschrift, in der eine Krankheit erklärt wird, wo es zu einer Vergrößerung des Hodens kommt.
Hodenkrebs.
Ich weiß nicht, was das sein soll. Auf jeden Fall wird da eine Krankheit erklärt.
Das ist aber wieder sowas, wo ich gerne wüsste, wie ist denn das mit heutigen 16-Jährigen? Haben die immer noch so einen Quatsch im Kopf? Also natürlich kann man die Eier nicht länger, klar kann man die lang ziehen und wenn man da lang genug ein Gewicht dranhängen hat, dann bleibt das möglicherweise auch so. Aber dadurch werden natürlich nicht, da werden doch nicht die Hoden größer von. Das doch.
Ja, und vor allem, what's the point? Was wollen die damit machen?
Weiß ich auch nicht.
Ist das nicht sowas wie Penisneid, aber auf die Mädchen gerichtet so? Ich bin total neidisch, dass die Brüste haben und ich will jetzt auch so Ausbuchtungen.
Skrotalneid. Nein, das, ich weiß also überhaupt nicht. Das
ist ja furchtbar.
Also wahrscheinlich hat er irgendwie beim Duschen oder nach dem Sport irgendwie einen gesehen, der riesige Klöten und einen riesigen Schwanz hat und denkt sich jetzt, das müsste so.
Ja.
Ne, dabei wissen wir doch alle, auf die Größe kommt es nicht an.
Nächste Frage.
Ja.
Mein Vater zieht die Reizwäsche meiner Mutter an.
Andersrum wäre schlimmer.
Ja, ich hoffe, dass ihr mir aus meiner verzweifelten Lage heraushelft. Mein Problem ist wirklich peinlich, aber ich weiß einfach nicht mehr weiter. Ich habe neulich gesehen, wie mein Vater die Reizwäsche meiner Mutter angezogen hat. Vor lauter Schreck ging ich sofort aus dem Zimmer. Deshalb weiß ich auch nicht, ob mich mein Vater gesehen hat oder nicht. Ich weiß jetzt jedenfalls nicht, wie ich meinem Vater gegenüber mich verhalten soll. Bitte helft mir. Patricia 12 aus Solingen. Gott.
Das arme
also als
Kind.
Jemand, der selbst hin und wieder gern Frauenkleider trägt, kann ich nur sagen, alles halb so schlimm. Aber es ist,
das ist halt
nicht
die Reizwäsche. Das ist halt schon
das, ne? Nicht das beste Alter, um sowas zu sehen, würde ich sagen. Für Patricia 12. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich reagieren soll.
Tja.
Ich glaube, es liegt jetzt auch am Vater. Es ist seine verdammte Pflicht, mit der Tochter darüber zu sprechen, was sie da gesehen hat. Ja. Und es auch so locker zu machen, dass sie nicht mit einer totalen Verklemmung daraus geht.
Ja. Aber dazu müsste der Vater auch begreifen, warum er das tut. Und die Frage ist, ob er das begreift.
Oh ja. Oh ja. Und ich weiß es leider gar nicht, aus welchem Jahr diese Frage ist. Ich vermute 80er, 90er. Ansonsten ist das Thema Travestie sehr interessant, weil in den 90s war das ja auch voll das Ding eine Zeit lang. Da gab es solche Showfiguren wie Mary.
Ja.
Kennst du die noch? Mary oder Lilo Wanders.
Lilo Wanders.
Und Mary hat sogar Werbung für Marmelade gemacht. Und das fand der Chef damals so schön verrucht, so zeitgemäß, ich zitiere ihn jetzt.
Schmutzig.
Und schmutzig, aber irgendwie auch familienfreundlich.
Ja. Ja, also, stimmt, weil ist halt so, du kannst halt so selbst ein Kind kann diese schillernde Figur irgendwie nett finden, genau.
Ja, genau.
Wobei ich mich frage, was passieren würde, wenn man heute nochmal, das war Centis, ne? Die Werbung, glaube ich.
Ja, oder Schwartau.
Was würde passieren, wenn man das heute nochmal machen würde? Würden dann wieder diese ganzen Bescheuerten auf die Barrikaden gehen, die von Frühsexualisierung und Verschwulung unserer Kinder reden? Fände ich mal interessant, ob wir heute weiter sind oder ob wir heute einen Schritt zurück sind. Weil ich bei vielen solchen Sachen, bei vielen solchen Sachen habe ich das Gefühl, dass wir schon mal viel weiter waren.
Ja, 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 ja. Also das Verunsichernde, das Gruselige an diesen, also warum findet das dieser Marmeladentyp verrucht,
ja.
so eine Diva? Ich glaube, das ist deswegen, weil diese Leute sich auf so einer vagen Grenze zwischen Inszenierung und Realität bewegen. Das heißt, es ist nie klar, ist das gespielt oder meint er das ernst?
Aha.
Ist das wirklich ein Mann, der Frauenkleider anzieht oder ist es nur Show? Das heißt, müssen wir ihn für einen Perversen halten oder darf er uns unterhalten?
Muss er in Behandlung, genau.
Ja, genau. Und Transvestiten zeigen ja auch auf, dass Geschlecht konstruiert ist, dass es eine Frage von Doing Gender ist. Ja. Das verunsichert, weil es einfach Gewissheiten hinterfragt. Aber diese Gewissheiten, da würde ich behaupten, da ist die Gesellschaft viel weiter. Also dass
vielleicht
das Geschlecht
würde so eine
konstruiert
Werbung,
wird, das ist viel mehr Teil des populären Wissens.
Ja, und vielleicht wäre deshalb so eine Werbung auch überhaupt nicht mehr auffällig genug. Sollen wir halt denken, ach, noch eine Transe.
Ja, ja. So. Ja, genau.
Und deshalb macht man sie dann nicht mehr. Hast du wirklich das Gefühl, dass bei den Menschen angekommen ist, das Geschlecht eine sozial konstruierte oder zumindest in großen Teilen eine sozial konstruierte Sache ist? Ich habe immer, wenn ich so ins Internet gucke, habe ich das Gefühl, dass die Leute das immer noch nicht begriffen haben. Vor allen Dingen die sich für gebildet halten.
Also als ich mit den jungen Menschen jetzt gesprochen habe auf dem Workshop, hat einer gesagt, dass natürlich immer noch die Mädchen sich bemühen, besonders weiblich zu wirken und die Jungs sich bemühen, besonders männlich zu wirken, aber dass auch so die Toleranz für Homosexuelle größer ist. Also man greift die jetzt in der Schule nicht an.
Mhm. Auch da werden wir dann in den Kommentaren lesen, dass es nicht so ist und Gegenbeispiele sehen.
Ja, ja,
aber
klar.
Macht nichts. Ich darf nur mit Gymnasiasten verkehren. Ich habe eine sehr liebe Freundin, die ist 15, doch da meine Eltern sehr reich und leider auch ziemlich eingebildet sind, erlauben sie mir nur, mit Jugendlichen zu verkehren, die entweder aufs Gymnasium gehen oder deren Eltern ebenfalls reich sind. Nun, da meine Freundin nur auf die Realschule geht und ihre Eltern ein ganz normales Einkommen haben, gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Weshalb können meine Eltern meine Freundin nicht akzeptieren? Sie ist so ein lieber Mensch. Robert, 15, Bielefeld. Mein lieber Robert, weil deine Eltern nicht reich sind, sondern neureich.
Ja, genau. Und
wobei auch die Altreichen, die ich kenne, die grenzen sich genauso ab. Also ich habe,
ja,
ich habe im Bekanntenkreis, also ich habe im Bekanntenkreis einige Altreiche. ich überlege, die sind eigentlich sogar noch ein bisschen schlimmer, weil die sagen nicht, du bist zu arm, sondern die verhalten sich auf eine Weise, das ist das, wie hieß das, Stallgeruch, ne? Nee, wie heißt das?
Mhm. Ne? Doch, ja. Doch, wenn das Heu einem aus den Stiefeln quillt.
Genau, die verhalten sich auf eine Weise, die dir immer zu verstehen gibt, dass du eigentlich nicht dazugehörst, weil du ganz andere, ja, Manieren oder sowas hast.
Ja.
Von daher, nee, da sind sie sich wahrscheinlich alle gleich. Nur bei den Neureichen merkt man es eher, weil das halt eigentlich immer noch dieselben Prolls sind wie früher, die halt nur irgendwie zu Geld gekommen sind und jetzt versuchen sich nicht durch Habitus abzugrenzen, sondern durch Regeln. Ja.
Ja, aber auch so diese Idee von schlechtem Einfluss,
ja,
finde ich total bescheuert, weil schlechter Einfluss kann auch der beste Einfluss sein. Ja.
Ja.
Und Eltern können das nicht verstehen, weil sie trauen ihren Kindern grundsätzlich zu wenig zu. Ich habe auch mit einem Mädchen von der Sonderschule abgehangen und die hat eines Tages gesagt, da waren wir beide 11, lass mal zu den Asylanten gehen und fragen, ob sie für eine Mark mit uns ficken wollen. Okay, ja.
Für eine Mark.
Der Vorschlag stand im Raum. Aber ich habe es nicht gemacht und sie übrigens auch nicht, ja, weil so schlau ist man dann doch gewesen.
Ja.
Also man sollte Kinder dazu erziehen, sich ein eigenes Urteil zu bilden und einen starken Charakter zu fördern und nicht ständig mit Angst und Verboten klein halten, bis sie irgendwann explodieren und sich dann so richtig, ja, kaputt machen.
Trotzdem aber auch ihnen beibringen, dass sie erkennen, wann Schluss ist. Weil wenn du zu lange mit den falschen Leuten rumrennst, dann ziehen die dich im Zweifelsfall mit runter, ohne dass du es merkst. Das sind ja so, ja, da siehst du dann halt so Nazi-Karrieren. So die Standard-Nazi-Karriere ist ein Jugendlicher, ist orientierungslos, wird da aufgenommen, hängt die ganze Zeit mit denen rum und ist auf einmal in dieser Echokammer gefangen, weil er noch nicht das Rüstzeug hatte, kritisch mit überhaupt allen Gruppen umzugehen, auf die er stößt, die ihn gerne für sich vereinnahmen wollen.
Mhm.
Also ich kann schon verstehen, wenn Eltern sagen so, hier, mit dem gehst du nicht weg, aber die Begründung, die haben nicht genug Geld oder das Kind geht nicht aufs Gymnasium, das ist halt dummes Zeug. Aber ich, ja, glaube, dass das auch völlig normal ist. Ich kann mich erinnern, wir saßen mal im Unterricht, das muss die 8. oder 9. Klasse gewesen sein, Englisch bei Herrn K. Und es war halt so ein Schulzentrum, ne? So Realschule, Hauptschule, Gymnasium in einem Riesenkomplex. Also drei mit mehr oder minder miteinander verbundene Gebäude, Schulhöfe wurden sich geteilt und so. Und während des Unterrichts hingen halt ein paar Hauptschüler bei uns am Schulhof rum. Da ist der raus, der ist wirklich rausgegangen aus dem Unterricht, dieser Lehrer, und hat denen gesagt, sie sollen sich dahin verpissen, wo sie herkommen. So, weil es Hauptschüler waren.
Ja.
Und das hat er auch immer wieder raushängen lassen, weil er war selber so ein Emporkömmling, kam aus der Arbeiterfamilie, ist dann halt Studienrat und so und was man dann so ist geworden. Und hat halt ständig auch darauf rumgeritten, ich weiß nicht mehr, wie er es formuliert hat, aber im Grunde hat er ständig darauf rumgeritten, dass wir ja die zukünftige Elite sind und sowas. Und daraus kommt natürlich sowas auch. Also sowas, ne?
Ja, zu diesen so,
unser
zu
Kind
diesen
geht aufs Gymnasium,
wir
spielen nicht mit den Schmuddelkindern. Ne? Und,
genau.
Das aber dann zur Konsequenz hat irgendwann, und das ist ja ein Riesenproblem, wie ich finde heute auch in meiner Generation, auch für mich, wo hängen wir denn, also wo haben wir denn Berührungspunkte mit Realschülern? Wo haben wir denn Berührungspunkte mit, ja, Leuten, die morgens um 6 aufstehen und in der Fabrik buffen gehen? Haben wir ja gar nicht. Also das Einzige, wo wir mit diesen Leuten interagieren, ist, wenn wir deren Dienstleistungen in Anspruch nehmen oder sie unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Aber bestimmt nicht in so einer privaten Atmosphäre.
Ich habe hierzu einen unbedingten Hörtipp.
Und selbst mein Autoschrauber ist Diplom-Ökonom, ja, und hat da nur keinen Bock drauf gehabt und schraubt.
Auf WDR 5 lief eine Sendung, die heißt Neugier genügt.
Ja.
Und Redezeit, Neugier genügt, genau. Und da gab es mal ein Gespräch, das gibt's 100 Pro noch im Internet, mit Igitt Muck, so heißt er, glaube ich. So wird das ausgesprochen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das ist ein ehemaliges Straßengang-Mitglied aus Neukölln.
Ja.
Also ein echter Schläger, ein echt böser Junge, der es geschafft hat, das deutschlandweit beste Abitur zu schreiben. durch eine Reihe von verschiedenen Einflüssen. Und er hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt Mucksmäuschen schlau, und in dieser Sendung redet er darüber. Und ich würde eher diese Sendung empfehlen als das Buch. Das
wie
Buch
heißt, wie heißt der Typ?
Igitt Muck, Y-I-G-I-T.
Aha.
Und Muck, so wie der kleine Muck, aber ohne das C. Der hat ein Buch darüber geschrieben, und das Buch habe ich auch gelesen, aber das hat mir jetzt nicht so viel Einsicht gegeben wie das Gespräch mit ihm. Mhm. Und das ist wunderbar, weil der wirklich beschreibt, dass so wie die Welt, in der er aufwuchs, und dass er da einfach keine Role Models, oh Gott, keine Vorbild Menschen in seinem Umfeld hatte. Das heißt, in seinem Umfeld von Neukölln, dieses türkische, hermetisch abgeschlossene Milieu irgendwie, da gab es keine Anwälte, da gab es keine Ärzte, da gab es keine Lehrer, da gab es niemanden, der ihm die Idee hätte vermitteln können, du kannst auch etwas anderes werden als Schutzgelderpresser.
Ja.
Und dann ist er halt über Umwege, über ein paar Schlüsselerlebnisse auf eine Privatschule gekommen, wo die Leute ihn endlich mit Respekt behandelt haben, obwohl ja. sie sein schabiges Aussehen natürlich registriert hatten, wenn da einer im Muskelshirt sitzt, so mit Schabenfrisur halt, der hat es natürlich schwierig, ja, unter lauter so Elitemäuschen, aber der hat sich durchgeschlagen. Und das ist ein sehr, sehr hörenswertes Ding.
Igitt Muck.
So wollte ich nur sagen.
Ich suche gerade, während du erzählst, aber ich finde es nicht. Wie lange ist denn das her? Ah, da ist es. Igitt Muck, von der Straßengang zum Spitzenabitur.
Ja.
Das ist die Sendung vom 4. Januar 2016.
Ja, die müssten auch abrufbar sein.
Habe ich gerade runtergeladen. Also ich habe es einfach, während du geredet hast, im Podcatcher mir angeguckt. Igitt Muck. Ja, hör ich mir mal
an. Ja, und ansonsten diesem Robert 15 würde ich sagen, mach doch einfach.
Genau.
Häng doch mit da rum. Mach nicht das, was deine Eltern dir sagen. Genau. Weil es führt zu nichts.
Weil die das... Ja gut, diskutieren führt vor allen Dingen auch zu nichts, weil du bist in der Pubertät. Das heißt, also Pubertierende glauben ja immer, sie hätten Logik verstanden. Ne? Ist ja immer alles voll unlogisch, was die Eltern sagen. Ansonsten könnte man, also was man halt machen könnte, ist da das tun, was kritisieren heißt. Also nicht, also seit dem Internet wissen wir ja, dass Kritik einfach nur bedeutet, du bist scheiße, zu sagen. Aber eigentlich bedeutet Kritik ja zu hinterfragen, wie die näheren Umstände der bestehenden Verhältnisse sind, sagen wir mal so. Das heißt, im Grunde könnte Robert hingehen und sagen, warum ist es ein Problem für euch, dass ich mit einer Realschülerin umgehe? Warum ist es ein Problem für euch? Also wovor habt ihr Angst?
Mhm.
Das könnte er versuchen, was nicht funktionieren wird, weil die Eltern halt denken, oh Gott, jetzt will dieser pubertierende Scheißer schon wieder diskutieren, ohne Argumente zu haben. Ja, von daher einfach machen. Was wollen sie denn machen? Wollen sie sich enterben? Wollen sie sich entheimstecken? War früher ja auch so eine Drohung, ne? Du kommst ins Internat. Und ich habe immer gehofft, dass meine Eltern das mal sagen, weil ich habe dann diese Schreckenstein-Bücher gelesen und dachte, Internat wäre total geil.
Ja, ich habe mir Internat auch immer geil vorgestellt. Heim war das Schlimme.
Ins Heim. Ja, aber
die Eltern nicht mehr haben
das,
wollen.
Aber das habe ich schon nicht mehr, also das war zumindest in meiner Familie absolut unglaubwürdig. Wenn meine Eltern hat gesagt hätten, da hätten wir uns alle kaputt gelacht, inklusive meiner Eltern. Du kommst ins Heim. Mhm. Heute drohe ich oft, wenn du nicht aufpasst, dann kommst du ins Labor. Kauft mir auch keiner ab, glücklicherweise. Nächste Frage.
Okay, nächste Frage. Eifersüchtig, mein Freund ist eifersüchtig auf Dieter Bohlen. Während ich die Frage lese, schicke ich dir ein Foto. Dieter Bohlen, okay. Damit du weißt, wie der früher aussah.
Ich weiß, wie Dieter Bohlen früher aussah. Ich war in Diskotheken und habe zu Sherry Sherry Lady getanzt. Ja.
Wie, während er live auf der Bühne war, oder?
Nee, das
was?
Nicht, aber man kriegt das natürlich nicht. Mit, ne?
Also, okay. Ja. So, Bild angekommen?
Ja, in diesem rosa Ballonseide-Trainingsanzug.
Rosa Ballonseide-Trainingsanzug, what the fuck?
Ja, der war halt schon immer, der Typ ist halt, ja. Das ist halt,
hammergeil.
Also ein Kollege von mir hat für solche Leute hat der ein Fachwort gefunden. Das nennt sich Kernassi. Kommt da so ein Kernassi?
Super.
Das ist halt, ja. Ballonseide, oh Gott. Und daneben Thomas Anders. Thomas Anders habe ich mal kennengelernt, habe ich aber, glaube ich, auch schon mal erzählt.
Aha.
Toller Typ.
Nee, hast du nicht erzählt.
Unglaublich angenehmer Mensch.
Ja, der hat so was Sanftes, gell? Gell, das ist so sanft und ruppig, das ist so die Konstellation.
Also ruppig habe ich den überhaupt nicht, also, auch nicht sanft.
Nein, ich meine, er ist sanft und Dieter Bohlen ist der
also,
Ruppige.
Sanft also, und ruppig ist die neue Sendung, von die wir beide dann bei Spotify machen. Sanft und ruppig.
Ja, sanft und ruppig, super gut.
Nee, das ist wirklich immer noch eine der beeindruckendsten Begegnungen, die ich so hatte, weil der total nett war. Mhm. Der war so nett. Das ist völlig irre. Aber das ist auch so eine Erfahrung, die du, wenn du lang genug Medien machst und mit solchen Leuten in Berührung kommst, auch Schauspielern, machst du immer diese Erfahrung. Die größten sind immer die freundlichsten. Mhm. Die richtigen Arschgesichter, das sind so die Drittrangigen, weißt du, so diese irgendwie
Ego-getriebene.
Ja, genau, Berlin Tag und Nacht Darsteller und sowas. Das sind so die reißen das Maul auf. Aber wenn dann irgendwie so ein großer Schauspieler um die Ecke kommt, der ist total freundlich und höflich und behandelt dich ordentlich. Zurück zu Dieter Bohlen.
Ja, ich habe einen sehr lieben Freund, mit dem ich mich bestens verstehe. Nur in einem Punkt liegen wir uns immer in den Haaren. Ich schwärme wahnsinnig für Dieter Bohlen von Modern Talking. Er nimmt das Schwärmen zwar nicht ernst, versucht aber trotzdem, es mir ständig auszureden. Er sagt, dass es keinen Sinn hat, weil Dieter viel älter sei und sich außerdem viel reichere und hübschere Frauen angeln könne. Es erschüttert mich, weil ich ihm einfach nicht so ganz glauben kann. Vielleicht ist mein Freund eifersüchtig. Marie Constanze, 14, aus Pforzheim.
Ja, natürlich ist er eifersüchtig, weil er gerne die Aufmerksamkeit hätte, die Dieter Bohlen kriegt.
Ja.
Aber Marie Constanze muss sich auch einfach mal darüber im Klaren sein, dass sie ein Rad ab hat.
Ja, so ist es. Und wir gehen sofort über zur nächsten Frage, denn du weißt ja, Fragenpracht zur Entfaltung bringen.
Den ganzen Tag gammelt unsere Clique nur rum. Heute heißt das Chillen. In unserem Kaff ist überhaupt nichts los. Hier wird sehr wenig für die Jugend getan und ordentliche Mädchen sind echt Mangelware. Ordentliche Mädchen. Es sind nur leichte Mädchen unterwegs. Deshalb müssen wir oft draußen rumgammeln oder uns zu Hause langweilen. Mit unserem Bürgermeister lässt es sich sowieso nicht reden. Bis jetzt haben die jedenfalls noch nichts zustande gebracht. Hans Ludwig, 16, ohne Ortsangabe.
Mit dem Bürgermeister reden, das ist so geil, das ist ja wie bei Bibi Blocksberg, weißt du, wo alle Probleme gelöst werden, indem man Carla Kolumna von der Zeitung anruft und dann anschließend mit dem Bürgermeister redet.
Ach echt, so geht das da?
Ja, immer. Cool. Und ich sehne mich so nach einer Welt, das ist so schön überschaubar.
Das funktioniert, natürlich, das funktioniert. Also ich erinnere mich auch daran, dass irgendwie das Bolzplatzproblem auf so eine Weise gelöst wurde oder im Dorf. Da wurde dann auch irgendwer ist dann zum Bürgermeister und gesagt, so geht's nicht. Und dann, ne, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der genaue Prozess war, aber das also mit dem Bürgermeister reden, um was für die Jugend zu tun, kenne ich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das in so kleineren Orten, wo einfach viele Leute sich kennen, dass es da noch gang und gäbe ist.
Ja. Und ich frage mich, langweilen sich heutige Jugendliche? Kennen sie das Gefühl von Langeweile? Kann man sich im Internet zu Tode langweilen? Welche Bedeutung hat Langeweile? Ich sag nämlich, dass Langeweile etwas Gutes ist und etwas, was zu Produktivität führt, weil du hängst halt zu Hause rum, du läufst aus dem Fenster, Wolken ziehen vorbei, du musst dich irgendwie beschäftigen und du schnitzt dir eine Flöte aus einer Karotte oder so und denkst dir Geschichten aus. Und meine These ist, dass die Welt letztlich daran zugrunde gehen wird, dass niemand mehr sich langweilt, weil alle sich ablenken von der Leere, aus der bislang immer etwas Schönes und Großes und Neues gewachsen. Ist.
Oder halt auch nicht. Also ich kann ja super nix tun und hätte das, was ich heute als nix tun bezeichne, hätte ich halt früher als Langeweile oder mich langweilen bezeichnet. Also ich.
Du machst wirklich nichts. Also was machst du denn, wenn du nichts machst?
Ich sitze dann rum und guck aus dem Fenster oder so.
Mhm. Und ist das für dich nicht quälend, sondern
nö, ich finde das super.
Eher so meditativ. Ja,
ja? So genau. Also ich finde das total super, oder irgendwo dann irgendwie im Gras sitzen. Mhm. Ich finde das sehr, sehr angenehm. Und genau das ist halt das, was ich als langweilig betrachtet hätte, als ich jung war. Und ich weiß nicht, wie es Jugendlichen geht, also Kinder kennen Langeweile noch. Zumindest die Kinder, die ich kenne, die nicht die Option haben, ständig die Glotze anzumachen oder sich das Smartphone zu schnappen und da dann flimmern zu lassen.
Mhm. Ja, ist ein seliger Zustand.
Ja, aber gibt es eine Möglichkeit, vielleicht Kindern und Jugendlichen die Langeweile zu nehmen, indem man ihnen das Wort nimmt, sozusagen?
Indem man denen das Wort nimmt?
Was also, dass man die umdeutet, diese Zeit. die Zeit, in der nichts passiert.
Also ach so, dass man die reframed.
So, ja, reframed, genau, das ist das schlaue Wort dahinter. Könnte das gehen oder ist das auch ein Zustand des Gehirns, das in einem bestimmten Alter einfach unendlich viel Input braucht und wenn zu wenig Input kommt, wird's gehirnhungrig und erzeugt das Gefühl von Langeweile?
Ich glaube, wenn man daran gewöhnt ist, vor der Langeweile zu flüchten, bei jedem Anflug von oh Gott, nichts zu tun, zum Smartphone zu greifen und sich abzulenken, dann ist man schon darauf konditioniert, dass man diese Phasen des Nichtstuns schier nicht aushält.
Ja. Und lies doch was ist ja auch keine Option, ne? Also für Kinder und Jugendliche. Also ich hab sehr viel gelesen als Jugendlicher, als Kind. Aber wenn es mir langweilig war, war jetzt nicht die erste Option, ich nehme mir ein Buch und lese was. Weil dann ist die Langeweile ja eigentlich auch weg, weil dann mache ich ja was. Mhm. Aber anscheinend will man dann doch eher bespaßt werden.
Weiß ich nicht, ich habe gelesen, ich habe mich mal alleine beschäftigt.
Mhm. Na gut.
Naja, nächste Frage. Jo. Meine Freundin warnt mich vor Ohrlöcherstechen. Ich würde gern Ohrlöcher stechen lassen. Meine beste Freundin behauptet, dass das Stechen von Ohrlöchern ausgesprochen schlecht für die Ohren sei. Außerdem meint sie, dass es schlecht sei, wenn die Ohren noch nicht ausgewachsen sind. Stimmt das? Früher hatte ich öfter Ohrenschmerzen. Kann ich trotz häufiger Ohrenschmerzen Löcher stechen lassen oder ist das schädlich? Was ist, wenn es eitert?
Was ist, wenn es eitert? Das ist eigentlich so eine Standardfrage, die man jetzt immer stellen sollte.
Ja.
Wollen wir ins Kino gehen? Was ist, wenn es eitert?
Super.
Wahnsinn, ne? Meine Freundin behauptet das. Ja, geh doch einfach zu dem Juwelier oder wie das damals hieß, wo man sowas gemacht hat und frag den. Ah nee, der gehört ja zur Ohrlochverschwörung.
Also ich habe meine Ohrlöcher mit 3 Jahren bekommen und niemand fand irgendwas Schlimmes daran, nö, ja. Aber Piercing durfte ich nicht, klar. Also es gibt doch diesen Film My Girl mit Macaulay Culkin oder wie der heißt, wo er noch ganz klein war. Und da sagt das Mädchen zu dem Jungen, sie fände Ohrringe barbarisch und genau das sind sie auch. Also jetzt nicht Ohrringe, weil daran hat man sich schon gewöhnt, aber diese Earplugs, ganz ehrlich.
Meinst du diese Dinger, diese Löcher?
Die fordern mich so dermaßen
diese
heraus.
Abwesenheit von Ohrläppchen, meinst du?
Ja, ganz genau. Ich kann da nicht hingucken. Das widert mich an. Ich finde das so.
Kenne ich das Gefühl, ja.
Ja, und ich traue mich auch gar nicht, da was zu sagen.
Es steht dir auch nicht zu.
Wir haben bestimmt Hörer, die das haben. So, ja. Ich möchte nicht, dass sie sich jetzt irgendwie von mir auf den Schlips getreten fühlen. Das ist nur so, ich habe ein Problem damit. Es löst körperliches Unbehagen in mir aus.
Ja, ich kenne das. Also ist bei mir auch so. Also interessant ist, dass ich so seit ein paar Jahren eine ungeheure Gelassenheit solchen Dingen gegenüber entwickelt. Ich kann mich erinnern, eine der frühen Vrindheiten, die wir beide zusammen gemacht haben, da haben wir uns auch fürchterlich darüber aufgeregt, über Leute, die, ich sag mal, sich in einer so originellen Weise kleiden, dass sie mich anschreien, ich möge ihnen noch meine Aufmerksamkeit zukommen
lassen.
Ja,
genau, ich erinnere mich, ja.
Ich bin heute in einem Zustand, wo ich das eher zur Kenntnis nehme und mir einfach nur denke, Idiot. Und weitergehe. Daraus aber nicht mehr, das wühlt mich nicht mehr so auf. Keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht werde ich älter. Man soll da ja irgendwie auch weiser werden. Also ich kenne das auch mit diesen Ohrlöchern, also mit diesen riesigen, wo ich dann immer denke, eigentlich müsste man sich ein billiges Vorhängeschloss kaufen. Und wenn der Typ unachtsam ist, einfach klick rein und wegrennen. Und dann kann er mal gucken, was er macht. Das irritiert mich. Ich nehme diese Irritation zur Kenntnis, aber es ist jetzt nichts mehr, wo ich, oder sagen wir anders, vor 10 Jahren hätte ich noch den Anspruch, aus meiner Irritation heraus den Anspruch abgeleitet, dass er das gefälligst zu unterlassen hat. Mhm. Das ist die Definition von Spießer im Übrigen.
Ja, ja? Stimmt.
Ich will, dass alle um mich herum auf eine solche Weise leben, wie ich sie auch leben würde oder sogar lebe. Bezüglich irgendwie Döner fressen in der U-Bahn und so bin ich immer noch dieser Meinung, dass die Leute das zu unterlassen haben. Aber wenn die sich halt so einen Scheiß in die Ohren machen wollen, dann sollen die das halt tun. Und das regt mich nicht mehr auf. Ist eine ganz interessante Beobachtung, die ich da an mir mache eigentlich, weil mir das vor einem halben Jahr erst wirklich aufgefallen ist, dass ich nicht mehr ständig da sitze und mir denke so, wie sieht das Arschloch denn aus? Also das ist halt, ja, ich weiß nicht, vielleicht habe ich aber auch einen Schlaganfall gehabt und habe es nicht mitgekriegt. Mhm. Sauer auf die Macho-Socke. In Bravo 41 habt ihr die Reaktionen zum Thema des Monats, was dürfen Mädchen sich gefallen lassen, abgedruckt. Darunter auch ein Leserbrief von einem anonymen Schreiber, der sich selbst als Macho und Zitat voll der Pascha beschreibt und unter anderem meint, dass die Mädchen froh sein sollten, dass sie jemanden haben, der sie anleitet. Mansplaining. Wir sind ziemlich sauer über diesen Brief, weil diese alte Macho-Socke die ganze jungen Welt in ein falsches Licht stellt. Wir jedenfalls halten Mädchen für gleichberechtigt. Die können ja bei allem mitmachen und können, genau wie wir, alles tun und lassen, was sie wollen. Wir finden, dass Mädchen manchmal sogar selbstständiger sind als Jungs. Oft haben sie bessere Ideen, machen mehr in ihrer Freizeit und halten gut zusammen. Wir halten es für scheiße, Mädchen auszunutzen oder zu, Zitat, benutzen. Hoffentlich kommt er später mal so richtig unter den Pantoffel. Das wünschen wir ihm ganz herzlich. Die Jungs der Konfirmandengruppe Berlin-Neukölln, herrlich. Konfirmandengruppe. Ich erinnere mich super dunkel daran, Thema. Ich weiß leider nicht mehr, da habe ich auch irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas in meinen Blog geschrieben. Darunter hat sich irgendjemand beschwert und das aber auch auf so einem Social Justice Warrior Klugscheißer-Modus. Und darunter hat dann jemand kommentiert, sind wir jetzt hier auf dem evangelischen Kirchentag oder was? Das passt gerade sehr schön dahin. Ja. Habe ich mir auch angeeignet, dieses Mal, sind wir hier auf dem evangelischen Kirchentag oder wenn einer mir zu anständig daherkommt, so zwangsanständig.
Aber ist das nicht furchtbar? Ich meine, an deiner Reaktion kann man ja schon einiges ablesen. Du lachst dich hier tot darüber, dass dieser Pro-Frauen-Beitrag ausgerechnet von einer Konfirmandengruppe eingereicht wurde.
Ja.
Das sind halt so die Oberanständigen, ja.
Genau.
Und Frauen muss man ja nicht so gut behandeln. Also ich musste bei diesem Brief daran denken, was für einen Ruf eigentlich der Feminismus hatte, als ich 16 war.
Ja.
Das ging mal gar nicht.
Alice Schwarzer.
Ja? Jemand, also, ganz genau.
Alice Schwarzer will allen Männern die Schwänze abschneiden. Das war, was damals so unterschwellig wahrscheinlich jeder gedacht hat, ja.
Genau, dann gab es auch diesen Ärzte-Song Schwanz am Brund. Sie sagte Schwanz am Brund damit, der Männlichkeit. Kennst du den?
Nee.
Den aber. Das war halt so ein Liedchen über eine Emanze. So, und wenn ich früher gesagt hätte, dass ich feministisch interessiert bin oder irgendwie, keine Ahnung, Simone de Beauvoir gelesen habe oder so, dann wäre ich als Emanze verschrien gewesen. Und Emanze, das hieß damals lila Latzhosen,
genau.
Komische Sonnenblumen aus Stoff an dieser Latzhose, rot gefärbte Haare und
immer
irgendwie
beleidigt.
Und immer beleidigt, ganz genau. Und außerdem kam noch hinzu, die 90er, Anfang der 90er, so, da war eine schrecklich nette Familie, voll groß.
Stimmt.
Und El Bundy hat einen Club gegründet namens No Man.
Ja.
Das steht für, keine Ahnung, Männer gegen Amazonen oder sowas.
Ja,
also wenn man das so aufdröselt. Und in meiner Klasse hatten mehrere Jungs sogar entsprechende T-Shirts, ja, die sie dann im Sportunterricht trugen oder auch so im Alltag. Ständig wurde einem vermittelt, dass es nicht cool ist, im Emanze zu sein oder sich mit diesem Gedankengut zu umgeben.
Überhaupt. Noch viel schlimmer finde ich, was da ja vermittelt wurde. Also was ja viele Menschen auch heute noch nicht begreifen ist, das sind, also sowas wie Al Bundy, das ist eine Serie, das ist eine Satire. Also im Grunde ist das eine Satire, eine Gesellschaftssatire. Nichtsdestotrotz haben sehr viele Menschen diese Haltung Al Bundys, seine Frau scheiße zu finden und irgendwie
ja,
zu unterdrücken,
genau, so
diese Haltung wirklich in den Alltag übertragen und gedacht, das gehöre so, das wäre eine gute Idee. Also sie waren überhaupt nicht mehr in der Lage, und das hast du heute genauso noch, überhaupt nicht in der Lage, zwischen dieser Fiktion, zwischen dieser Satire und der Realität zu trennen. Wie heißt denn hier, How I Met Your Mother? Dieser Typ, der, wie heißt der nochmal, dieser gut aussehende
Barney.
Es gibt Bücher mit seinen Sprüchen und Männer zitieren diese Sprüche, als wären sie irgendeine Weisheit, die schon Sokrates in die Welt entlassen hätte.
Ja, das sind aber die Seduction-Spacken.
Die was?
Seduction Artists.
Ach so, du meinst also, diese Pickup Artists, das ist ja nochmal was ganz anderes. Nein, das meine ich gar nicht. Der sagt ja auch irgendwie, da gibt's ja auch ganz normale Sprüche, die er bringt. Also geht's nicht nur um Frauen. Aber ich finde, also Pickup Artists, das ist ja sowieso Pillepalle, das ist ja.
Ja, das, aber das ist das selbe Zielpublikum.
Was ich bei Pickup Artists immer super finde, ist, dass diese Vollpfosten sich das selbst glauben, was sie da.
Ja, natürlich tun sie das.
Mein Problem ist da viel eher, die Menschen sehen was im Fernsehen und schaffen es anscheinend nicht oder wollen es vielleicht auch nicht, das von ihrem Alltag, also von der Realität zu trennen, sondern glauben wirklich, dass ein Verhalten, das im Fernsehen passiert und das im Fernsehen immer wieder wiederholt wird, ein sozial akzeptables Verhalten wäre. Und begründen das dann im Zweifelsfall noch damit, dass Al Bundy das ja gesagt hat.
Ja.
Da findet eine Vermischung statt, die ich wirklich nicht gut finde. Und die sehe ich auch heute noch. Also es ist nicht nur damals. Damals waren Frauen in einer schwächeren Position. Heute sind Frauen halt in einer wesentlich stärkeren Position, weshalb man ja auch diese Rückzugsgefechte, gerade in den sozialen Medien, die Rückzugsgefechte der Leute sehen kann, die dann, wie ich finde, immer etwas vereinfacht zugespitzt als weiße alte Männer bezeichnet werden.
Mhm.
Das ist, glaube ich, der einzige Unterschied. Also das Geplärre wird lauter. Früher war es halt irgendwie ja normaler, seine Frau irgendwie doof zu behandeln, wie Al Bundy das gemacht hat. Heute ist es halt wirklich, ja, heute ist es wirklich ein Akt der Aggression geworden.
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Das mit der Konfirmandengruppe, was ich an meinem Verhalten jetzt gerade, als ich es vorgelesen habe, sehr interessant fand, man muss sagen, das ist jetzt, ich habe das vorher nicht gelesen, ich lese es gerade zum ersten Mal. Jemand, der sie anleitet, darüber habe ich mich amüsiert. Mhm. Ja, über dieses patriarchale Mansplaining-Ding und über die Konfirmandengruppe habe ich mich amüsiert. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Das heißt, ich habe schon längst verinnerlicht, dass das scheiße ist, habe aber auch immer noch das Bild des evangelischen Kirchentages im Kopf, das mich auch amüsiert. Wo ich jetzt nicht weiß, ist das gut oder ist das schlecht, dass ich da praktisch zwei Punkte des Amüsements drin finden kann. Egal, nächste Frage.
Mein Vater will mir Duran vermiesen. Werden die so ausgesprochen?
Ich habe immer Duran gesagt, weil ich es nicht wusste, wie man die ausspricht.
Ja. Duran. So, ich habe große Probleme mit meinem Vater. Meine absolute Lieblingsgruppe ist nun mal Duran. Und ich bin ein riesiger Fan von ihnen.
Man darf das nicht so sagen, merke ich gerade. Das geht nicht.
Okay. Mein ganzes Zimmer hängt voller Poster. Ich bin total verknallt in John Taylor. Das kann mein Vater einfach nicht verstehen. Er sagt dann immer DD, also
super.
Duran würden nur Krach und Radau machen und es wären doch nur Pupenjungs.
Pupenjungs. Schwuchteln, der meint Schwuchteln, oder?
Wahrscheinlich.
Pupenjungs.
Außerdem.
Pupenjungs, herrlich, ja.
Außerdem meint er, es wäre gar keine bekannte Gruppe, sondern eine total unbekannte.
Sagte er, während
behauptet
er
einfach mal.
Und legte eine Platte von Creedence Clearwater auf.
Dann gibt es jedes Mal Zoff und Streit zwischen uns. Es ist immer das Gleiche. Läuft Duran im Radio oder spreche ich mal von ihnen, fängt er mit mir zu streiten an und macht meine Lieblingsgruppe fertig. Er hat sogar schon behauptet, er hätte mit 20 mindestens so toll ausgesehen wie die 5. Natürlich halte ich das für völligen Unsinn und Quatsch. Das endet dann immer damit, dass ich in mein Zimmer renne, depressiv und unausstehlich bin und total miese Laune habe. Beatrice 14, Grünstadt. Und jetzt habe ich den Anfang der Antwort von Dr. Sommer mit rausgeschrieben. Die lese ich auch nochmal vor. Ja. Hast du schon mal an die Möglichkeit gedacht, dass du vielleicht etwas zu häufig und laut von deiner Lieblingsgruppe schwärmst und damit die Nerven deines Vaters arg belastest?
Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Aus dem Zimmer kommt brutal laut irgendwie Wild Boys! Der Vater reißt die Tür und sagt so, jetzt ist aber mal gut hier.
Ja, ich hab doch den John Taylor so lieb.
Super.
Oh mein Gott.
Oh, super. Die machen ja nur Krach und Radau. Ich habe kürzlich, vorverletztes Wochenende sonntags, lag ich hier so rum und hab Fernsehen geguckt. Und ich gucke ja entweder mal ganz gerne Privatfernsehen, aber nur ganz ausgewählte Sendungen, also Shopping Queen oder Goodbye Deutschland gucke ich.
Ach, Shopping Queen schaust du auch?
Ja, Shopping Queen finde ich geil. Die Zusammenfassung Samstags, ich finde es total auch. Klasse. Und ich gebe wirklich zu, ich tue gar nicht so, als würde ich das ironisch gucken oder irgendwie toll finden oder so. Nee, ich gucke das ausschließlich, alles das, um mich nach unten abzugrenzen. Ja? Also ich schäme mich manchmal vor mir dafür, dass ich da sitze und denke so, was siehst du denn aus? Oder, ja, muss man wissen, wenn man nach Spanien zieht, dass man Spanisch sprechen soll. Also das ist so, also ich schäme mich gelegentlich dafür, ich gebe es aber wenigstens zu und nicht wie diese ganzen anderen Hipster, die sagen, das ist ja so ironisch. So, nee, ihr grenzt euch ab, ihr Arsch. Ja, egal. Jedenfalls entweder das oder ich gucke so dritte Programme. Ne? Drittes Programm am Wochenende ist toll. Heimatfilme. Endlich mal nicht diese beschissene Tiere suchen ein Zuhause-Scheiße. Ja, das halte ich ja nicht aus. Ne? Und da lief ein Film aus den, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, ein Film, das muss so 50er Jahre gewesen sein, ein Farbfilm schon, mit Walter Giller. Wer war da noch dabei? Walter Giller, Freddy Quinn. Ich weiß es gar nicht. War so Liebesgeschichte halt. Ne? Irgendwie so die reichste Familie des Ortes spielte, glaube ich, in Heidelberg. Ist Heidelberg am Neckar?
Boah, ich weiß es nicht.
Ich meine, ja, ich sag mal, Heidelberg spielt halt in Heidelberg. Die reichste Familie, Fabrikant, bla bla bla, hat halt einen Sohn und eine Tochter. Die Tochter kam gerade aus England zurück, wo sie mehrere Jahre gelebt hat. Und dann gab es diese arme Familie und Walter Giller war der Sohn der armen Familie, hat sein Studium, das Geld fürs Studium sich komplett selbst verdient, weil sein Vater nicht wollte, dass er studiert und tralalala und hat an einer Tankstelle gearbeitet und so, ne? Verwicklung hier und da und so. Und irgendwie kamen sie dann zusammen und der arme Junge hat dann das reiche Mädchen kennengelernt, die ja die Schwester von einem Freund von ihm war, weil die zusammen in derselben, Achtung, Jatz-Band gespielt haben.
Friatz.
Die haben Jatz gemacht. Und das war ein Film.
Sternstunden.
Und dann hat der kleine Bruder von diesem Jatz-Musiker, sollte eigentlich zur Filmvorführung beim Kaplan, also der Kaplan hat einen Film gezeigt, aber der Junge war nicht da, der Vater wollte ihn abholen. Der Junge kommt nach Hause und sagt, warum kommst du erst so spät? Ja, wir waren noch Film gucken beim Kaplan. Nein, das stimmt nicht, ich habe dich ja abholen wollen, du warst nicht da, wo warst du wirklich? Ja, wir waren im, warte mal, wie hieß der? Im Jatz-Club.
Jatz-Club,
diese Wahnsinn. Negermusik? Die haben damals so geredet. Dieses Hotten-Totten-Gedudel. Und noch mehr so Sachen. Also,
Dschungelmusik, ja.
Ich kann nur empfehlen, solche Filme zu gucken. Und einfach mal, also erstmal ist das toll wegen der Ausstattung. Also wie die Städte aussehen, wie die Autos aussehen. Ich mag das sehr, weil das ist eine Zeit, die ist weg. Und da kann man sie aber noch sehen. Und hat sie vielleicht sogar noch ein bisschen mitbekommen als Kind oder Jugendlicher. Weil diese Mercedes, die damals rumgefahren sind in den 50er und 60er Jahren, die gab es in den 70er und 80ern auch noch. Das ist schön, aber einfach auch mal auf die Sprache zu achten, was sie da so, Fräulein, das ist halt immer ein Fräulein, ne? Man sieht's sich und ist das Fräulein, wenn man ausgeht und das ist herrlich. Ja, da musste ich jetzt gerade dran denken, dieses, das ist ja, das, ne, die machen ja nur Krach und Radau, das ist so ein Lärm und schlimm und sowas. Ja, und dann haben sie ein Spirituell mit dem Kaplan zusammen, ein Spirituell eingeübt, ja? Also das auch aus der Negerkultur, das ist so unglaublich gewesen. Das ist wirklich, du sitzt und denkst jetzt mal, au! Und plötzlich fanden das alle ganz toll, dass es den Jatz-Club
gibt. Ja, hey, weißt du, was interessant ist? Ich habe ja mit den Jugendlichen auch über dieses Thema gesprochen. Ich habe denen die Frage vorgelesen, aus einer unserer ersten Dr. Sommer-Folgen, mein Freund ist ein Neger.
Ja, ja.
Und wir haben so gelacht. Es war einfach... Das Zimmer lag in Tränen, weißt du? Und danach ist sogar noch ein Trinkspiel draus entstanden. Jedes Mal, wenn einer versehentlich Neger sagt zum Beispiel, sei doch nicht so negativ oder super. So, muss halt einer getrunken werden. Und ich habe das mit denen diskutiert. So, Leute, was ist denn das? Warum lacht ihr denn da so? Ja, ist das denn noch so ein Tabu oder?
Nein, das ist einfach das Bescheuerste, was man überhaupt sagen kann.
Ja, ganz das genau.
Das Problem ist nur, da muss man auch nur wieder in die sozialen Medien gucken. Du findest gefühlt mehr Menschen, die es bescheuert finden, das nicht zu sagen.
Ja.
Und das begründen mit, das haben wir immer so gemacht. Naja gut, ist ja schon wieder der alte weiße Mann. Ne?
Ja.
Das muss ich auch mal. Alter weißer Mann.
Nee, auf jeden Fall,
nicht,
auf jeden Fall ist dieses Thema immer noch so LOL behaftet, ja, sag ich mal, wie das zu unserer Zeit oder wie das bei uns ist, ja. Und da hätte ich jetzt echt gedacht, dass die ein bisschen weiter sind, dass die ein bisschen erwachsener sind.
Nee, weil natürlich.
Obwohl, die reflektieren das, die wissen vollkommen, ja, was der Grund ist, warum man das nicht sagt.
Genau.
Aber trotzdem können sie immer noch über dieses Tabu lachen.
Ich kann
noch,
ich kann,
ist so der Pillemann-Effekt.
Der Pillemann, genau, das stimmt, das ist der Pillemann-Effekt. Das ist tatsächlich, das ist wirklich der Pillemann-Effekt. Aber nichtsdestotrotz, diese Leute, die für sich das Recht reklamieren, weiterhin Schwarze als Neger zu bezeichnen, die reflektieren das ja auch, oder zumindest tun sie so, als würden sie das reflektieren. Mhm. Das ist dann schon mal nochmal ganz interessant. Aber wie gesagt, ich halte das für Rückzugsgefechte und werde das irgendwann mal ausführen, wie ich das meine und warum ich alte weiße Männer als nicht ganz treffende Beschreibung finde, wobei das in der Zuspitzung funktioniert. Nächstes Thema: Schadet Discolicht den Augen?
Wollen wir daraus die letzte Frage machen?
Warum? Hast du keine Zeit mehr?
Wir haben doch gesagt, dass wir nur anderthalb Stunden machen und ich muss ja auch noch zur Arbeit.
Ach, du musst noch zur Arbeit? Ach ja, stimmt ja. Du hast ja Arbeit. Na gut, schadet Discolicht den Augen? Ich habe in meinem Zimmer eine bunte Beleuchtung. Deshalb meine Frage: Sind gefärbte Glühbirnen, in Klammern Strahler, für die Augen schädlich? Und wie ist das überhaupt mit diesen Blitzlampen, die in Diskos hängen? Meine Mutter meint, die wären schädlich. Stimmt das? Fragt Udo, 14, aus Gerolstein.
Wer hängt sich denn Disco-Beleuchtung ins Zimmer? Hattest du Disco-Beleuchtung ins Zimmer? Oder Neonröhren?
Ich
oder?
Wollte gerade sagen, ich.
Ich hatte auch eine Disco-Kugel im
Zimmer,
aber nicht aus Disco-Gründen.
Nein. Die Dinger hatten einen Fachnamen, also die Fachbezeichnung für diese Gerätschaft war Lichtorgel. So, und das war, im Grunde konnte man das aus allem Möglichen, die haben wir uns auch selbst zusammengeschraubt. Klar, konntest du die fertig kaufen, dann sahen die geil aus und so. Du konntest die halt, hast dann halt so ein Steuergerät dir gekauft und hast dieses Steuergerät einfach mit so einem dreiflammigen Strahler-Dingsi verbunden. Ne? So diese, ja. Und da war dann halt ein Mikrofon drin und das hat Umgebungsgeräusche aufgenommen, halt Musik und sowas. Und anscheinend, je nachdem, wie die Frequenz war, die da reingekommen ist, ist dann halt gelb, grün oder rot angegangen. So blitz, blink, 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 blink. Und das war 80er Jahre, also so Pubertät, das war schon ein Ding. Das hatten einige in der Clique. So Disco, was habe ich gesagt? Lichtorgeln, genau. Das war ein Ding. Ja, jetzt guckst du, ne?
Ja, das ist total geil.
Sind die für die Augen schädlich? Weiß ich gar nicht. Also auf Dauer mit Sicherheit, oder? Wenn die ganze Zeit irgendwie hell dunkel wechselt
und so. Das ist doch wieder so ein Mutterspruch. So, die versteht das nicht, ja. Die sieht keinen Zweck in so einer Disco-Beleuchtung für sich selber und deswegen will sie das dem Kinde vermiesen. Ich glaube nicht, dass der Typ da die ganze Zeit in dieser Disco-Beleuchtung sitzt. Er muss ja auch mal Hausaufgaben machen und dann muss er die gute alte Schreibtischlampe hernehmen.
Ja, ist halt tatsächlich wahrscheinlich auch da wieder die Frage der Dosis, ne? Wenn du natürlich den ganzen Tag in einem dunklen Raum sitzt und ein Stroboskop vor dich hin blitzt, wirst du vermutlich irgendwann gestehen, was auch immer man dir vorwirft.
Ja.
Ja.
Okay, ich habe jetzt immer noch nicht mein Knisterkaugummi ausprobiert live in der Sendung. Das ist hier der Moment,
schade,
das zu machen.
Na gut.
Ich habe es jetzt gerade auf meine Hand geschüttet und tu es mir jetzt in den Mund. Auf. Hörst du es?
Nö.
Kein Stück?
Nee, man hört nix.
Aber es knistert.
Ja, aber man hört's nicht.
Das ist echt lame.
Doch, man hat's gehört. Ich wollte dich nur...
Also, er muss jetzt auf jeden Fall staubsaugen. Weil der ganze Scheiß mit den Klamotten entlang bröselt und der ganze Boden jetzt hier voll ist.
Ja.
Bah!
Ja, jedenfalls genau das, was Alexandra da gerade so schön anpreist, könnt ihr gewinnen, wenn ihr einen Podcast über ihr Buch machen wollt.
Super, tolle Werbung.
Und damit endet Dr. Vrindheit 2016 Volumen 2. Und wir hören uns irgendwann wieder. Danke, Alexandra.
Bitteschön, auf Wiedersehen.
Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
Was ihr jetzt hört, sind Outtakes aus Gesprächen mit jungen Menschen, denen ich die alten Fragen an Dr. Sommer vorgelesen habe. Ich hatte es mit der Generation der Nullerjahre zu tun, das heißt, dass diese Leute in den 90er Jahren geboren sind, als ich selbst im Bravo-Alter war. 10 Jahre später war die Bravo aber immer noch ein Magazin, das manchmal mehr Fragen aufwarf, als es beantwortete.
Das war dann so, sagen wir mal, vor 6, 7 Jahren kam dann meine damalige beste Freundin um die Ecke und hielt mir dann ihre Bravo unter die Nase und sagte, da, lies das. Und dann lagen wir zusammen lachend auf dem Bett, weil das war so eine Sache, wo wir uns darüber keine Gedanken gemacht haben.
Mhm. Also betraf euch das alles gar nicht, was in der Bravo stand?
Nee, wir fanden das alles sehr komisch.
Mhm. Also mir hat die tatsächlich manchmal weitergeholfen. Wenn ich Bravo gelesen habe und ein paar Fragen, haben wir echt Antwort gegeben. Aber natürlich gab es auch Fragen, wo man da saß und dachte so, boah, echt jetzt? Und die waren irgendwie im selben Alter. Also ich weiß nicht, ob die dann vom Dorf kamen oder so.
Muss man den Tampon auch wieder rausholen? So.
Für mich persönlich war die Bravo in erster Linie ein Musikmagazin, aber da war ich vielleicht eine Ausnahme. Für die jungen Leute, jedenfalls mit denen ich gesprochen habe, lag ihr Hauptverdienst in ihrer Funktion als Aufklärungsorgan.
Es gab ja viele Teenie-Zeitschriften, aber nur eine Teenie-Zeitschrift hatte die nackten Menschen drin.
Mhm.
Und das war
so ein Jugendporno-Heft.
Naja, die haben ja schon zur Aufklärung gedient. Und ich finde, da ist es ja auch mal schön, dass es da in Deutschland was gab, man nicht in anderen Ländern hinterher hängt und man nicht ganz so brüder ist wie jetzt die Engländer zum Beispiel.
Das hat auch ein super gutes Körpergefühl. Also, da sind ja wirklich normale Körper. Bisschen dicker, bisschen dünner, Hängebrüste, keine Hängebrüste, kleine Brüste, große Brüste, kleine Pimmel, große Pimmel, beschnitten, nicht beschnitten. Ja. Alles Mögliche. Und du siehst die Vielfalt, wenn du das regelmäßig anguckst und hast nicht nur diese perfekten Frauen auf den Magazincovern und so weiter. Also ich fand das eigentlich eine ziemlich gute Sache.
Mein Vorgehen war das gleiche wie im Dr. Sommer Spezial in der Vrindheit. Ich habe die Fragen vorgelesen und das Thema stand dann zur Diskussion. Zum Beispiel diese Frage aus den 80ern, ob man Schwule am linken Ohrring erkenne.
Ich habe einen Jungen kennengelernt, der am linken Ohr einen Ohrring trägt. Ein Bekannter hat mich darauf aufmerksam gemacht, welche Bedeutung dieser Ohrring hat. Nun frage ich Sie, ob dieses Merkmal nur Homosexuelle tragen. Wenn ja, wie soll ich mich ihm gegenüber verhalten? Cornelia 17 aus Dieburg. Woran erkennt man denn Homosexuelle? Also woran hättet ihr die erkannt?
Nicht am linken Ohrring.
Nicht am linken Ohrring.
Also ich erkenne einen Homosexuellen, wenn ein Mann einen Mann küsst. Das ist ein sehr eindeutiges Zeichen, dass jemand schwul ist. Aber ansonsten würde ich jetzt auch nicht sagen, ja, du bist schwul, nur vom Sehen her.
Ja, also, aber es heißt ja
auch nicht, es gibt auch Männer, die Männer küssen, ohne schwul zu sein.
Ja, ich sag mal so, ich soll ja schnell jemand als schwul bezeichnen, wenn er sich schon eher weiblich verhalten hat, anstatt männlich, ne? Also beziehungsweise auch nur weibliche Freundinnen, gar nicht mit den Jungs aufgehalten, sondern wirklich nur da in der Schiene. Mhm. Und dann merkst du auch am Verhalten so ein bisschen, wie er sich gibt. Und ne? Das ist halt anders, es ist nicht männlich.
Und wurden solche Menschen bei euch ausgegrenzt?
Nee.
Ja, die hatten ja immer ihr Mädelshaar um sich herum.
Die haben halt Jungsabend gemacht und die haben Mädelsabend gemacht.
Im ersten Teil des Dr. Sommer Spezials haben wir den Brief von ein paar Jungs vorgelesen, die sich über ein paar Mädchen aus ihrer Klasse beschwert haben, die total auf die New Kids on the Block abgefahren sind. Wer waren eigentlich die New Kids der Nullerjahre? Die Antwort war ganz klar Tokyo Hotel.
Nee, es war eher bei uns so, 90% wollten Bill flachlegen und den Rest wollten dann seinen Bruder flachlegen.
Flachlegen gleich, das finde ich ja krass. In meiner Generation hat man noch so sauber geschwärmt, sag ich.
Nein, da wurde flachgelegt und dann gab es noch so eine kleine Gruppe, die daneben stand, nur mit dem Kopf geschüttelt hat. So, was ist hier los?
Also, ich hatte auch so eine ganz kurze Phase Tokyo Hotel, weil ich immer so eine war, die hat es gehasst, das zu mögen, was andere mögen. Und als ich Tokyo Hotel mochte, waren die noch nicht so groß. Also ich bin da tatsächlich ganz am Anfang gewesen. Und dann hatte ich aber tatsächlich noch ein Bravo-Poster in Lebensgröße von den Vieren an meiner Wand, an meiner Tür hängen.
Bei uns hieß das Starschnitt. Heißt das bei euch auch so?
Nee, nie gehört.
Dann habe ich die Jungs gefragt, wie sie eigentlich dazu standen.
Könnt ihr euch erinnern, wie ihr dem Mädchen gegenüberstandet, die totale Bill Kaulitz und Tokyo Hotel Fans waren?
Ja, also Hass trifft es da, glaube ich, schon ganz gut.
Das ist
Ja, also wir haben uns ja, glaube ich, auch nur drüber lustig gemacht über Tokyo Hotel und fanden das halt total schlecht. Haben gleichzeitig wahrscheinlich irgendwelche anderen Bands angehebelt, die objektiv auch nicht wirklich viel besser waren.
Ja, doch.
Aber Hauptsache, man mochte halt nicht das, was die mochten. Ja.
Mhm. Weil wir haben nämlich in unserer Runde so diese These aufgestellt, dass Jungs in diesem pubertären Alter, wo sie mit Pickeln zu kämpfen haben und auch irgendwie toll sein wollen, dass sie deswegen diese Boybands so hassen, weil sie sich von ihnen bedroht fühlen, weil sie nämlich ein Ideal darstellen für die Mädchen, das man als Junge selber nie erreichen wird. Allein schon, weil es Fantasiegespinste sind im Grunde, von den Medien konstruierte. Hatte das etwas damit zu tun?
Also ich habe das nie so gesehen. Ich habe die Musik einfach, fand ich halt nicht gut, weil das ist halt so typische Musik, die du machst, wenn du, sage ich mal, Teenies erreichen willst. Ne, das ist genau dieses Klischee, weil damals Backstreet Boys waren ja auch nicht anders. Die waren ja auch etwas jünger und haben genau die Mädels getroffen. Und das war genauso mit Tokyo Hotel.
Ja. Aber ich glaube, ernsthaft als Konkurrenz habe ich das nie, Konkurrenz jetzt in Anführungszeichen, habe ich das nie angesehen, dass ich da jetzt mithalten muss.
Ich habe es halt auch nie verstanden, warum die Mädels da hinterherlaufen, warum man so fanatisch sein kann in diese Leute. Weil wenn man gesehen hat, damals gab es ja Berichte, wie die da irgendwie 4 Tage vor der Halle zelten, nur für das Konzert, da packe ich mir einen Kopf, weil das ist für mich kein normales Denken mehr. Klar finde ich auch Bands gut und klar mag ich die Leute davon alles drum und dran und würde die gern auch mal treffen, aber so fanat, das ist doch Zeitverschwendung.
Viele Vorurteile, die wir in der Sendung bereits über junge Leute geäußert hatten, konnten ausgeräumt werden. Zum Beispiel, dass ich die Generation Alkopop vor mir habe.
Ich habe aber mit 15 erst das erste Mal wirklich Alkohol getrunken.
Und wann zum ersten Mal von Alkohol gekotzt?
Noch nie.
Hut ab, ganz ehrlich, das hat echt einen Applaus.
Das liegt aber einfach daran, dass ich mich selbst so vom Kotzen ekel und das so widerlich finde, dass
ich finde das total geil.
Die Frage nach Shamha-Rasur aus unserer letzten Spezialsendung sorgte ebenfalls für Gesprächsstoff.
Wie erfährt man sowas? Geht man da auf YouTube und schaut sich Tutorials an oder googelt man das oder...
Du nimmst einen Rasierer und rasierst drauf los.
Ja. Ganz genau. Und mein Gesprächspartner hat damals behauptet, dass das kaum jemand wüsste. Dass die meisten Menschen Blockaden hätten, mit einer Rasierklinge da rumzumachen.
Ich glaube, das ist ein Unterschied, weil man früher tatsächlich mit Rasierklingen rasiert hat, auch Männerbärte. Und jetzt hast du ja diese Gillette-Rasier-Dinger mit Gelkissen und keine Ahnung was. Und es wird dir ja auch in Werbespots gezeigt, wie du da an deinem Bein hochziehst und so weiter und an der Achsel. Im Teambereich jetzt nicht. Aber ich glaube, da kann man, also der normale Menschenverstand sagt doch einem, dass es dann da nicht unbedingt anders geht. Vielleicht ist man da ein bisschen vorsichtiger, weil eben das eine heiklere Stelle ist.
Aber oder man nimmt gleich Epilierer oder Wachs.
Wenn man das erste
ich
Mal.
Glaub, wenn man damit anfängt,
ich kann mir keine 14-Jährige vorstellen, die zum Waxing geht. Oder Waxing.
Waxing.
Doch. Da gab es welche in meiner Klasse, die haben das gemacht. Die sind hingegangen. Einmal brasilianisch, bitte.
Apropos Bikini-Zone. Was halten junge Leute heute eigentlich von Bikinis für Kinder?
Ja, aber was heute bringt dann das nicht einem 5-jährigen Kind, das wirklich flach ist, da ist ja nichts, dann in so kleine Dreiecke da drauf zu klatschen.
Na gut, aber...
Ich finde das mehr sexualisieren für ein 5-jähriges kleines Mädchen, als wenn ich jetzt hingehe und sage, du bist ein Kind, du hast noch nichts, hier zieh dein Badehöschen an.
Wobei du durch die heutige Gesellschaft und die Fotos und die Werbung, die du siehst, auch bei Mädchen das schon auslöst, dass sie gerne ein Bikini anziehen möchten. Also es ist ja nicht so, dass die Eltern sagen, du musst jetzt unbedingt ein Bikini-Oberteil anziehen. Das gibt's bestimmt auch. Aber viele Mädchen sagen von sich aus, ich will jetzt endlich meinen ersten Bikini haben, weil sie es schön finden. Es ist dann auch vollkommen egal, ob das Dreieck irgendwie unter den Achseln sitzt, weil es sich verschoben hat. Hauptsache, sie haben halt ihr Bikini an. Ja, das ist doch am Strand total oft so, dass diese Kinder, die haben dann, sieht man die Brustwarzen, ist egal, aber sie haben ihren Bikini an und das finden sie schön.
Da wir es in den alten Dr. Sommer-Fragen immer wieder mit antiquierten Schimpfwörtern zu tun haben, Arschkriecher zum Beispiel oder schwuler Bock, hat es mich interessiert, was heute so die Runde macht. Es fiel Hurensohn, aber auch Opfer. Dann habe ich nachgefragt, was ist das eigentlich, ein Opfer?
Ja, das ist schwierig zu erklären.
Irgendwie, ja.
Ja, wenn jemand ausgegrenzt wird oder beziehungsweise irgendwas gemacht hat, was nicht so wirklich in die Gruppe passt,
Wobei aber auch Kumpels untereinander sagen, boah, du Opfer oder sonst irgendwas in verschiedensten Situationen, also auch in lustigen Situationen. Es ist nicht immer unbedingt wirklich, doch, es ist dann schon auch beleidigend gemeint, aber irgendwie auch kumpelhaft beleidigend.
Denkend, ja.
Auf der anderen Seite glaube ich, dass Opfer sehr oft benutzt wurde, um von sich selbst abzulenken. Also mit du Opfer hast du ja automatisch jemand anderen in diese Rolle gedrängt, in der du dich vielleicht manchmal selber gefühlt hast. Zumindest war es bei mir so. Ich habe das auch gesagt, habe mich aber auch oft so gefühlt. Also, und ich glaube, das ist heutzutage noch krasser. Also, weil es noch krasser diese Unterscheidung zwischen cool und uncool gibt.
Mhm.
Das wird von Jahr zu Jahr extremer, glaube ich. Einfach, weil du auch durch die Medien so sehr beeinflusst wirst, schon vom Kind auf, von klein auf, was ist hip, was ist nicht hip, was ist cool, was ist uncool und versuchst dich danach zu richten und jeder liest das und jeder sieht das und jeder übernimmt das und du hast ganz andere Standards, an die du dich anpassen musst.
Passend zum Thema habe ich den Leuten eine dieser Fragen vorgelesen, wo einer oder eine mit Selbstmord droht. Daraus entwickelte sich ein Gespräch über den Wunsch nach Aufmerksamkeit und was der sicherste Weg ist, sie zu bekommen.
Auch dieses Ritzen war ja so eine Zeit lang unglaublich in, also oh, ich habe immer noch meinen Namen und keine Ahnung, also...
Das war bei mir sogar immer noch in der Oberstufe mit dem Ritzen. Da war ich mit einer Gruppe unterwegs und wir waren, wie viele Personen? 6? Und ich und noch eine andere waren die Einzige, die noch nie eine Klinge an den Arm gehalten hat.
Ich glaube, also bei uns war es, glaube ich, keine Mode. Also es war so, man wusste, dass so Aufmerksamkeit bekommen geht. Ich glaube, heutzutage ist es auch nicht mehr ganz so krass. Vielleicht kriege ich es auch nicht mit, aber ich glaube, es ist nicht mehr ganz so krass, weil man durch die sozialen Medien sehr gut auf sich aufmerksam machen kann. Durch irgendwelche traurigen Posts, wo dann sofort runter kommentiert werden kann oder irgendwelche depressiven Fotos oder was auch immer. Das hatten wir damals noch nicht so ganz zur Verfügung, um so Aufmerksamkeit zu erlangen. Deswegen hat man zu anderen Mitteln gegriffen. Ich meine, man geht ja trotzdem nicht hin und sagt, hey, du, mir geht's scheiße, hilf mir mal, sondern dann hat man sich halt geritzt, damit jemand kommt und fragt, was ist denn, wie geht's dir? Also so, man wollte reden, aber man wollte nicht so offensiv reden. Bei mir in der Klasse gab's, oder allgemein an der Schule gab's viele, die tatsächlich irgendwie mit Magersucht, Bulimie und Ritzen zu tun hatten, aber das war, weil an uns an der Schule das Mobbing auch echt krass war.
Mhm.
Also auch in den verschiedenen Klassen und Stufen. Das hat sich ein bisschen so durchgezogen. Also auch wenn man wiederholt hat, wurde es dann in der nächsten Klasse weitergeführt oder so. Und ich habe viele Freundinnen, die dann auch das gemacht haben und dann irgendwie in irgendwelchen Klapsen gelandet sind, erstmal für ein paar Monate und Therapie hatten und so weiter. Aber ich glaube, das ist sehr schul- und umfeldabhängig.
Ja.
Aber ich kannte das auch von meiner Schule. Ich war ja auf einer Gesamtschule und die Gesamtschule ist in dem Fall der Mülleimer für die Gemobbten und für die Mobber. Was natürlich eine super geile Kombi ist, wenn man Leute, die vom Mobbing fliehen, auf eine neue Schule bringt und dann vielleicht noch von einer anderen Schule welche, die fürs Mobben da runtergeflogen sind, dann geht es natürlich auf der Schule weiter, nur mit anderen Leuten. Und dann hatten wir auch sehr viele Leute, die da sehr stark drunter gelitten haben und dann entweder hat man sich dann zusammengeschlossen mit anderen Leuten und hat dann andere Leute versucht zu mobben oder man hat es einfach ertragen und wurde gemobbt. Und das führte dann natürlich dazu, dass viele Leute dann auch so sich geritzt haben oder sowas.
So, das war's. Mit diesem Downer entlasse ich euch in den Herbst. Tschüss!
Ist nicht tot.